Hallo Welt.
Hi Welt. Roman und Chris hier, wir sind die Nisttheologen, ein Nerd und ein Theologe, erklären euch die Welt.
Aus der Sicht der christlichen Perspektive auf den digitalen Wandel, heißt es.
Genau, und den ganzen anderen Shit, den es so gibt im Netz und so. Heute reden wir über Roboter und ob die queer sind und Sexualität und wir haben ein bisschen eskaliert, so zeitlich, weil, war super spannend, wir haben nämlich die Aki Hill zu Gast. Hi Aki.
Hallo.
Ja, moin.
Genau. Oh, wir haben uns einfach jetzt ewig darüber unterhalten und ihr müsst jetzt ausbaden, ne? Und habt hoffentlich genauso viel Spaß wie wir.
Genau, viel Spaß damit.
Roboter und Sex, Geschlechtlichkeit,
Gender.
Queerness, Gender, genau. Damit wollten wir uns mal beschäftigen.
Angestoßen von einem Artikel, wo hast du ihn nochmal hergezaubert?
Irgendwo aus dem Internet. Da ging, ja, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt sagen will, weil in diesem Artikel ist ja quasi kein Inhalt. Deswegen müssen wir ihm, glaube ich, keinen Fame geben. genau.
Aber er gab einen Anstoß zur Idee, darüber zu diskutieren, was Roboter und Geschlechtlichkeit und vielleicht auch Gott damit zu tun haben.
Ja, genau. Also wir hatten das ja, glaube ich, in unseren KI-Folgen, auf die wir uns dauernd beziehen, irgendwie auch schon mal so ein bisschen angesprochen oder in irgendeiner Folge über auch Körperlichkeit und so weiter von Maschinen insgesamt. Mhm. Und da stellt sich ja schon die Frage auch nach der Geschlechtlichkeit. Also sind die jetzt ein Ding, was oder ein Sie oder ein Er oder irgendwas dazwischen? Mhm. Und super spannend ist das, finde ich ja dann auch, weil die so eine ähnliche, das kann ich natürlich nicht vergleichen, aber so diese ganze Queer-Debatte, die ja gerade durch die Medien geistert und viel Hypes und Shitstorms generiert, die beschäftigt sich ja auch so ein bisschen ja mit den Sachen. Und ich hatte das Gefühl, dass dass das irgendwie dazu passen könnte, diese Roboter-Diskussion oder so Cyborg-Diskussion oder so weiter. Mhm. Genau. Und weil wir
ahnungslos sind.
Ja, ahnungslos leicht sind, genau, haben wir uns auf jeden Fall noch jemand eingeladen, und zwar die Aki Hild. Hallo Aki.
Ja, hallo. Danke, ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ja. genau, wir haben dich eingeladen, weil du dich ja auch so mit Geschlechtsthemen und Krams befasst. Vielleicht kannst du irgendwie mal kurz was zu dir sagen, genau. Wer du bist und wie du zu so einem Thema kommst und dann ja, schauen wir mal, wo es uns hinführt.
Mhm. Ja, Geschlechtskrams und sowas. Ich bin Aki Hild, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin seit neuestem Doktorandin in dem Bereich Queere Theologie in Tübingen für die evangelische Theologie, und dort beschäftige ich mich mit Fragen von Selbstbildern und Gottesbildern in Bezug auf Queerness oder Genderfragen. Von daher ist, glaube ich, das die Expertise, die ich mitbringen kann, einmal ein Forschungswillen und Geist und dann auch noch eben ein einigermaßen Überblickswissen über in diese Thematik.
Mhm. Aber ja, davon abgesehen, dass wir männlich sind und du weiblich, das ist ja sicherlich auch schon mal hilfreich, aber schon mal mehr als nur zwei Kerle, die sich darüber unterhalten.
Aber ist dir denn schon mal in diesem Thema irgendwas mit Robotern oder dieser geschlechtlichen Frage jemals aufgetaucht, oder ist das noch gar nicht auf dem Schirm?
Nee, ist noch gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, was ich da irgendwann mal spannend finden werde, ist so eine Ebenbildlichkeit, auf die wir vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen. Also Roboter als solche sind noch nicht aufgetaucht, weil ich ja mich vor allen Dingen mit Anthropologie beschäftige und mit Gottesbildern. Also,
was heißt Anthropologie?
Anthropologie würde heißen Menschenbild. Also wir beschäftigen uns mit dem Menschen und gucken uns an, wie der Mensch sich selbst versteht. Also es wird ein ich-bezogenes Menschenbild sozusagen erfragt und erforscht. Mhm. Und das dann auch in Verbindung gesetzt mit dem Gottesbild.
Mhm, so. Genau. Weil der Ausgangspunkt bei dem Artikel war ja die Konstruktion von Geschlechtlichkeit oder Geschlechtern überhaupt bei Robotern. Denn wenn man sich, da gab es ja auch verschiedene Bilder, R2-D2 und C3PO, diese Star Wars Dinger. Yeah. Und bei diesen rollenden Mülleimer gibt es ja irgendwie gar kein sichtbares Geschlecht. Aber der Artikel hat dann jemand zum Thema gemacht bei diesem goldenen Jungen oder Mädchen oder Mann oder Frau, der da rumläuft, ist er nach irgendeinem Bild konstruiert. Und da ist dann, glaube ich, sozusagen diese Brücke geschlagen zwischen Mensch und zwischen Robotern. Also wenn Konstrukteure und Konstrukteurinnen einen Roboter bauen, haben sie vielleicht Wünsche oder aus Marketinggründen oder warum auch immer eben ein Geschlecht dem Roboter zu unterstellen. Darum ging ja der Artikel, um diese Konstruktion. Und ja, ich meine, da kann man ja über Verschiedenes jetzt sprechen. Also warum unter anderem zum Beispiel, warum macht man das überhaupt? Ja, also warum nicht den rollenden Mülleimer, sondern warum irgendwie ein schönes oder hässliches Gesicht oder so?
Also vielleicht kann man ja mal sagen, die meisten, würde ich jetzt mich mal aus dem Fenster lehnen, Roboter sind ja tatsächlich also nicht geschlechtsgebunden. Also wenn ich jetzt irgendwie an die Autofertigung oder so, ne, wo die Roboterarme da die Autos zusammenschweißen, da haben wir ja null Geschlechtsassoziationen und so weiter dazu. Also vielleicht können wir das mal so ein bisschen ausgrenzen. Also dass wir halt so diese ganzen Maschinenroboter, die halt irgendwie einfach nur irgendwelche Dinge, irgendwelche Arme, die irgendwas kontrollieren oder irgendwelche Hebeeinrichtungen oder so, dass wir das irgendwie außen vor lassen, sondern es eher so ein bisschen in die Richtung geht. Ich glaube, das heißt dann Humanoide oder Androide oder wie auch immer da. Ne? Genau, also mir ist da aufgefallen, dass es halt, wenn man sich so ein bisschen die Fiktion anguckt, Filme, Computerspiele, dass es da ja auf jeden Fall so ist. Ne? Also, dass die Roboter irgendwie sehr menschennah sind und wahrscheinlich deswegen, weil sie menschennah sein sollen oder so, sich automatisch wahrscheinlich vielleicht auch unterbewusst für die ganzen Leute, die das damals konstruiert und geschrieben haben und die Geschichten erfunden haben, dann sich die Frage gestellt hat, sind das dann Männer oder Frauen, ne? Weil man das halt irgendwie auch kennt. Aber sind es ja de facto halt nicht. Und mir ist dann aufgefallen, ist jetzt vielleicht auch in meiner Bubble so, aber ja, ich glaube, es ist schon so, also dass es oft auch weiblich ist, ne? Also dass das halt irgendwie die KI, also allein schon Siri, ne? Siri hat irgendwie, ich glaube, man kann es umstellen, aber Default ist, glaube ich, die weibliche Stimme.
Ja, fast alle Sprachcomputer, oder?
Ja, 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 und gut, das hat vielleicht auch noch, ich meine, auch Bahnansagen sind ja meistens weiblich, weil ich glaube, die hohen Frequenzen irgendwie angenehmer wahrgenommen werden oder so. Also manchmal sind das auch so solche Arten dann. Aber es ist schon auffällig, glaube ich. Also wenn ich an zum Beispiel Ex Machina denke oder die neue Netflix-Serie Better Than Us, da sind die KIs nicht ausschließlich, aber viel weiblich und oft dann aber auch sexy weiblich. Ne? Also irgendwie, ja, und natürlich kann man jetzt sagen, die Erfinder sind meistens männlich gewesen und wollten sich da so ihren kleinen Wunschtraum zusammenbasteln oder so. Also ja, auf jeden Fall wird es aber zugeschrieben. Ne? Also es wird auf jeden Fall diese Geschlechtlichkeit irgendwie, wird ein Thema dann.
Ich glaube, wenn wir jetzt in die Debatte gehen um Gender und Geschlechtlichkeit und Ähnliches, müssten wir halt erstmal definieren, was es denn da so gibt. Also wir sprechen einmal vom biologischen Geschlecht, von dem, mit dem man zur Welt kommt, dass man medizinisch als männlich oder als weiblich oder auch als intersexuell bezeichnet, je nachdem, was für ein Genital man dann hat, oder genetisch könnte man auch sprechen, je nachdem, was für ein Genom man hat. Und dann haben wir aber auch noch das Gender, also das soziale Geschlecht wird es auch häufig genannt, also die Frage nach der eigenen Identität, also nehme ich mich als weiblich war oder als männlich war oder als gar nichts davon oder beides oder so. Und das ist die Debatte, die jetzt so ein bisschen bisher herrschte, was ist, wenn ich eben als männlich, biologisch männlich zur Welt komme, aber mich als Frau identifiziere und genau da eine Diskrepanz ist.
Also das Soziale wäre ja das Zugeschriebene, oder? Also das wäre dann auch so stereotypenbehaftet, oder wie muss man das verstehen?
Das ist eine gute Frage. Ich persönlich fasse Gender so, dass es eigentlich immer die Frage der eigenen Identität ist.
Also, aber wenn wir es jetzt auf Roboter übertragen, dann müssten wir sagen, die haben es ja nicht eigen, nehme ich mal an, also wäre ja auch eine Frage, sondern da wird es ja zugeschrieben. Und was wird dann eigentlich zugeschrieben? Wird dann dieses englische Sex zugeschrieben oder wird das englische Gender zugeschrieben?
Ja, aber genau das ist doch das Spannende, oder? Also, dass wir quasi bei den künstlichen Menschen, sage ich jetzt mal, ja eigentlich diese Debatte nicht haben, also die geht das Internet immer heiß her, so von wegen, ja, und jetzt willst du dich da als was anderes sehen, wie dein Chromosomen aber sagen und so. Also diese ganze Debatte,
ja.
Kann ich das überhaupt oder sollte man das erlauben und das, was halt diesen ganzen Shitstorm auslöst, das gibt's ja bei Robotern nicht. Ne? Also die haben ja keine XY-Chromosomen, die haben keine Penisse und auch keine Brüste und keine Vaginas und was auch immer, sondern das ist ja einfach nur, also vielleicht haben sie da schon irgendwas modelliert oder so, aber ist ja jedem einleuchtend, dass es erstmal Dinge sind, ne? Und ja, die, also wie C3PO zum Beispiel, ne? Der hat ja ohne rum nichts, also der hat ja keine Klamotten, da kann man ja hingucken, ja. Und da ist ja das Spannende, dass man das eben bei diesen, in dieser Debatte halt so ein bisschen ablösen kann von dem Biologischen. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie so spannend, ne? Also weil wir halt eben darüber reden können, ohne dass wir diese Biologie im Hinterkopf haben müssen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Idee an dieser ganzen Debatte,
ja.
Dass ja durch die Roboter diese Queerness, ne, dieses nicht männlich und weiblich sein, irgendwas zugeschrieben kriegen, diese Konstruktion, die dahinter steht, ne, dass das irgendwie offensichtlich wird, ja. Also und dass das irgendwie hilfreich sein kann, vielleicht auch in der richtigen, in Anführungszeichen, Gender-Debatte Beispiele zu finden oder so. Also das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend irgendwie an der Geschichte, ne, dass man es losgelöst von dieser biologischen Komponente mal betrachten kann.
Ja, also würde ich als Frage nochmal auch an dich jetzt, Aki, stellen. Wenn wir jetzt diese Filmroboter denken, du hast ja ein paar Filme genannt, Chris. Ich bin mir nicht sicher. Also wird da wirklich nicht mehr differenziert zwischen Sex und Gender oder würde man doch sagen, da wird doch eine ganz spezifische Sache zugeschrieben? Also eben vielleicht nicht Sex, sondern eben Gender wird trotzdem noch zugeschrieben. Also oder was kreiert sozusagen einen weiblichen Roboter.
Genau. Und genau damit bist du schon direkt in der Debatte, die es eben in der Frage um das Gender gibt. Nämlich, so wie es in dem Artikel stand, ja, die Stimme macht es aus oder wie sie läuft, also die Person beziehungsweise in dem Fall eben der Roboter. Und vielleicht auch, was sie anzieht oder vielleicht auch, wie sie redet. Also nicht nur von der Stimme her, sondern auch von Gedankengängen oder von Persönlichkeiten sozusagen, die bei Robotern mit rauskommen, die dann auch dementsprechend für uns als Menschen als eher weiblich oder eher männlich wahrgenommen wird. Und jetzt sage ich hier ganz klar wahrgenommen wird, weil es eben auch in den Gender Studies eine Debatte ist, inwiefern dieses Verhalten oder jene Kleidung männlich bzw. weiblich ist oder noch nicht mal binär, sondern eben vielleicht auch eben divers sein kann. Mhm. Ich persönlich muss sagen, ob jetzt irgendwelche RoboterInnen sozusagen, ob die männlich oder weiblich sind, ist für mich relativ genauso egal, wie es für mich ist in Bezug auf Menschen. Mhm. Also warum dürfen Männer nicht auch Kleider tragen, wenn sie das wollen? Mhm. Oder Nagellack oder sowas. Und ich merke, dass gesellschaftlich so solche zugeschriebenen Attribute auch aufbrechen.
Ja, genau. Aber trotzdem würde man ja sagen, es sind immer zugeschriebene Sachen. Also während bei Menschen man immer argumentieren kann, oder zumindest sozusagen die konservative Sicht ist, es gibt ein Natürliches und dem wird das Zugeschriebene auf einer natürlichen Weise entsprechen, würden wir ja sagen, bei Robotern gibt es kein Natürliches. Das heißt, alles ist reine Zuschreibung oder Konstruktion. Und diese Konstruktion, also wenn du sagst, man erkennt zum Beispiel im Film eine Roboterfrau daran, dass sie lange Haare hat und auf eine bestimmte Art und Weise geht, hat das auf Menschen übertragen, hat das rein Gender-Dimension oder hat das auch schon Sex-Dimension? Das Gehen zum Beispiel. Wie würde man das einteilen können?
Also ich habe ja auch Biologie studiert und da gibt es durchaus biologisch betrachtet natürlich bestimmte Körper, einen bestimmten Körperbau von den Knochen her, ein breiteres Becken. Im Gesicht haben wir auch männliche bzw. weibliche Knochenbauzüge sozusagen. Von daher könnte man da schon von einer gewissen, auch von einem gewissen Sex sprechen bei Robotern. Je nachdem, wie sie zum Beispiel gebaut sind.
Mhm. Okay.
Ja.
Weil das würde ja dann auch für die, ja, für die Gender Studies bedeuten, dass so etwas wie biologischer Sex oder Genom, wie du das gesagt hast gerade, ja, ja tatsächlich auch angenommen wird. Sondern nicht, auch nicht.
Nee, also es kommt drauf an, wie weit du in die Forschung gehst und wie weit du in dieser Strömung des Konstruktivismus bist. Mhm, also okay. Konstruktivismus, auch noch so eine wissenschaftliche Strömung, eine philosophische Strömung, die sagt, vieles ist konstruiert. Also wie das, was wir vorhin hatten, ja, das Gender, das soziale Geschlecht, ob jetzt Frauen zum Beispiel lange Haare tragen oder nicht, mhm, ist oder Röcke oder Schminke oder so, das ist alles konstruiert von der Gesellschaft. Es gibt aber auch Leute, WissenschaftlerInnen, die konstruktivistisch unterwegs sind und sagen, auch das biologische Geschlecht ist konstruiert. Also auch Penis, Vulva, das sind Organe oder Teile, die konstruiert sind.
Was ich interessant finde, ist, warum wir überhaupt auf die Idee kommen. Ne? Also, weil das zeigt ja irgendwie viel. Also wir bauen irgendwie Roboter und dann kommen wir auf die Idee, dass die jetzt geschlechtlich sein müssen. Mhm. Also und dann, ich meine, vielleicht sind wir jetzt ganz schön weit drin, aber ich hoffe, dass, also mich hätte am Anfang direkt die Frage geplagt, wieso sollen die überhaupt geschlechtlich sein? Weil es ist ja völlig klar, sie sind halt konstruierte Blechbüchsen mit ein bisschen Computerdings drin. Natürlich sind die nicht männlich oder weiblich, ne? Mhm. Also, sondern es ist halt einfach ein Ding. Mhm. Und das ist jetzt erstmal so ein bisschen so die einfache Annahme. Mhm. Und dann fragt man sich aber halt schon, warum um alles in der Welt ist dann der instant zweite Schritt, wie zum Beispiel in den ganzen Computerspielen und Filmen und so, die ich angesprochen habe, dass wir das halt sofort wieder stereotypisieren. Also entweder, keine Ahnung, sexy Female irgendwie oder, keine Ahnung, Terminator, weil der irgendwie sehr männlich ist. Ne? Also wenn man sich Terminator anguckt, also ich habe vorhin gesagt, es gibt halt irgendwie viele weibliche KIs und so weiter. Ne? Also das ist das, was mir eher in den Sinn kommt. Aber Terminator wäre ja so vielleicht das klassische Gegenbeispiel von hyper maskulinisierten Roboter, ja? Der halt von Gefühlskälte bis Stahlarme halt irgendwie alles, ne? Alles, was so männlich konnotiert ist, verkörpert. Also warum machen wir das? Also warum ist das so? Und das heißt, wir lesen das doch irgendwie da rein. Also es ist doch dann nicht mehr, ja, und bis dahin, das ist ja sexuell sozusagen, ne? Also es ist schon irgendwie auch da, oder? Also dass man dann halt...
Ja, darf ich dir mal dazwischen grätschen?
Ja, bitte.
Ja, also das, was du jetzt gerade gesagt hast und mir so ein bisschen belächelt haben, erinnert mich an eine Dokumentation, die ich im Zuge meiner Forschung mit der Frage Körperlichkeit und Sexualität gesehen habe, die in Japan das Sexleben in Japan darstellt und dort eben genau das en vogue ist, was du sagst. Also Menschen, die mit Robotern oder mit Puppen schlafen, also mit Puppen eher, Roboter ist, glaube ich, dann nochmal irgendwann später. Ich weiß nicht, da seid ihr die Fachleute, um zu wissen, ab wann eine Puppe ein Roboter ist oder ab wann nicht. Um halt eben Körperlichkeit und Nähe und Intimität zu erleben. Hm. Und ich glaube, das ist halt auch genau dieser Punkt, wo Roboter zu humanoid wird oder wo Roboter eben nicht zum Menschen werden kann. Wo es an den Gefühlen und den Emotionen und den selbstgesteuerten Reaktionen sozusagen vom Gegenüber kommen kann. Also wenn ich Intimität haben möchte, möchte ich natürlich diese Intimität nicht nur in einer Einbahnstraße haben, also nicht nur ich möchte das fühlen und spüren, sondern es kommt ja auch immer was zurück, wenn zwischen Menschen.
Ja. Ja, aber gut, ich meine, da könnte ja jetzt jeder KI-Forscher oder was sagen, ja, das programmieren wir einfach ein, also Reaktion einzuprogrammieren. Selbst meine Alexa kann ja mit mir reden. Ja, das ist halt eine komplexe Alexa, aber also wo genau ist der Mangel? Also warum erlebe ich keine Intimität? Das habe ich noch nicht verstanden.
Umgedreht, ich meine, wenn man jetzt Dildos anguckt, sind ja quasi extrem reduzierte Humanoide, ne? Also das heißt, Finde ich übrigens irgendwie auch interessant, ne? Also es gibt ja so diese klassische Gummipuppen-Dings, wo man halt versucht, irgendwie so eine ganze Frau, ich glaube, es gibt ausschließlich mit Frauen, zumindest habe ich noch nie was anderes gehört, darzustellen. Also irgendwie so einen ganzen Körper, während jetzt irgendwie so ein Dildo oder ein Vibrator, der ist ja quasi völlig reduziert. Also da käme ja irgendwie, also da kommt anscheinend niemand auf die Idee, hinten dran noch eine Puppe dran zu kleben oder so. Also dann wäre halt auch wieder die Frage, geht es dann in diesem Bereich vielleicht auch gerade um die Reduzierung. Also ich möchte das halt abstrakt haben oder so. Und ja.
Aber hast du jetzt gerade Dildos als humanoid bezeichnet?
Nee, aber ja, also der Teil wäre halt humanoid, ne? Also wenn ich halt dann so ein, also das ist halt quasi Penis-Ersatz sozusagen. Also ein humanoider Penis, also ich meine, keine Ahnung, gibt es sicherlich Dildos, die auch alle möglichen Strukturen und Formen haben, aber generell ist, glaube ich, ja schon sehr phallisch, sag ich mal.
Genau, würde ich auch sagen, es ist halt ein Phallus, aber das ist nicht an sich etwas Menschliches.
Aber was macht's denn aus?
Ich meinte ja nur, dass dann das, was wir uns nachbauen, halt reduziert ist, ne? Ja. Währenddessen, und vielleicht ist es auch wieder eine konstruierte Sache, finde ich auch interessant, dass Dildo benutzen, zumindest für weibliche Personen, irgendwie en vogue und total emanzipiert ist. Aber wenn du jetzt irgendwie ernsthaft auf die Idee kommst, deine Gummipuppensammlung als Mann daheim zu haben, dann würdest du wahrscheinlich eher als Weirdo abgestempelt werden, oder?
Also es ist auch en vogue für Menschen mit Penissen, Dildos zu benutzen, nur damit wir hier die Gender-Sensibilität noch mit reinbringen.
Aber ist das so? Ja. Also, ja, schon. Weiß ich nicht. In meiner Bubble glaube ich nicht.
In meiner Bubble schon.
Was ist es jetzt, was macht es denn jetzt aus, den Menschen, Aki? Was würdest du denn sagen? Also warum wird da keine Intimität erlebt? Warum reicht ein Dildo nicht aus? Also was fehlt?
Also jetzt schön theologisch-christlich, vielleicht auch fromm, vielleicht auch nicht, aber einfach auf jeden Fall theologisch gesprochen, fehlt die Schöpfungskraft, ja, das Bios, gegeben durch das Logos. Und dann sind wir bei der Biologie, wundervoll. Also das Leben, das halt eingehaucht ist und das dazu führt, dass Wesen fühlen und
ja, aber auch da würde ein KI-Forscher oder Forscherin sagen, das können wir doch programmieren. Gefühle können wir programmieren und wir können die Reaktion so lebensecht gestalten, wie es keine Frau oder kein Mann überhaupt machen könnte. Also,
genau. Ja. Sie können es so lebensecht konstruieren.
Ja, klar.
Sie können es aber nicht
klar.
So lebensecht schaffen, also kreieren. Und da würde ich einen Unterschied sehen.
Okay. Ja.
Was würdet ihr denn dazu sagen?
Was da fehlt oder was meinst du?
Ja. Also wir haben uns damit auch schon beschäftigt, allgemein, jetzt nicht auf Sex bezogen oder Geschlechtlichkeit. Genau, da sind wir uns natürlich nicht einig geworden, aber wir hatten so ein paar Thesen.
Ja klar, die Standardsachen. Also du hast jetzt Leben, Schöpfung gesagt, das war natürlich bei uns auch mal drin. Aber natürlich sowas wie Ich-Identität, ne? Also so Ich-Bewusstsein fehlt.
Ja, was wir auch hatten, war Beziehungs Sachen. Also wird Leben oder was auch immer, nicht auch durch Beziehungen dann quasi geschaffen. Also, das klingt jetzt alles so verkürzt, ihr müsst dann die Folgen mal hören. Ich glaube, es war auch KI oder so, ne? Wir verweisen immer wieder auf die KI-Folgen. Auf der einen Seite eben, da gibt es ein Beispiel über Blade Runner, hatten wir damals. Also, ob nicht irgendwann, wenn ich eine Beziehung aufbaue zu einem Wesen, sei es ein Roboter, dass es dadurch eine gewisse Würde auch verleiht bekommt. Ne? Also, dass es so über Beziehungen entsteht, das fand ich irgendwie, ja, interessanter Ansatz. Und das Zweite ist, was ich damals gesagt hatte, war, Menschen können zwar Gefäße schaffen sozusagen, also wir können neuronale Netze bauen, die zum Beispiel vielleicht die Kapazität haben, irgendwann ein menschliches Gehirn, so wie dann davon ausgehen, dass der Mensch das Gehirn ist oder so, ne? Und da könnte man dann entweder was hochladen, ja, was wir vorher aus unserem Gehirn runtergeladen haben, oder aber, was wir theologisch natürlich immer meiner Meinung nach die offen halten müssen, ist, würde ja nichts daran hindern, dass Gott einem neuronalen Netz eben Leben einhaucht. Mhm. Ne?
Ja.
So wie es einem nach Schöpfungsbericht Erdklumpen eingehaucht hat, kann es vielleicht auch natürlich, wenn Gott so will. Ne? Das heißt, diese Varianten, das wissen wir jetzt, völlige Spekulation, aber theoretisch, ich finde, Ja, in dem wenn Punkt, es so wäre, müssten wir es halt annehmen. Ne? Also da müssten wir es halt einfach akzeptieren.
Ja, in dem Punkt muss ich Chris nochmal loben. Also das mache ich ja selten, aber hat er schon recht. Man kann ja nicht sagen, wenn man das Ganze auf Beziehungen abstellt, kann man nicht sagen, der Mensch ist verantwortlich dafür, dass das Gegenüber, dass der Roboter ist, durch diese Beziehungshaftigkeit zu Menschen wird. Das kann der Mensch nicht garantieren, sondern das muss von Gott kommen. Und da sind wir dann wieder bei dieser, ob es Schöpfung oder Konstruktion ist. Das ist fraglich. Wir sagen, es ist konstruiert, aber ab wann ist es denn Schöpfung? Das liegt ja gar nicht in unserer Hand. Also Gott könnte ja einen Roboter tatsächlich auch in eine Schöpfung verwandeln. Und das müssten wir dann ja annehmen.
Genau, also das war jetzt irgendwie so super verkürzt. Ich habe irgendwie das Bedürfnis zu sagen, bevor ihr uns jetzt hier übermäßig judged, hört euch die langen Folgen an, weil das da kommt es, glaube ich, nochmal besser raus, weil wir uns da auch im ganzen Flow mit beschäftigt haben, aber das ist natürlich alles super verkürzt dargestellt, auch die Sachen mit diesen Beziehungen. Da ging es auch so ein bisschen drum, was machen Erinnerungen aus und was ist man eigentlich selber und bin ich meine Erinnerungen und wenn ich die nicht mehr habe oder jemand anders hat, ist der dann ich oder ist es dann was anderes und so weiter. Also wir haben da irgendwie, das war super kompliziert. Nur da war jetzt so ganz kurz dargestellt, also nicht abgeschreckt sein, hört euch die ganze Folge an, dann wird es hoffentlich klarer. Genau. Aber vielleicht können wir nochmal so ein bisschen zu dem Queer-Roboter-Ding zurückkommen. Also wir haben jetzt ja immer wieder über Konstruktion, über Gender-Debatte und so weiter gesprochen. Aber meinst du, da ist was dran, Aki, wenn man Roboter als Beispiel von, also ich finde, das ist halt relativ leicht fassbar. Also selbst wenn ich jetzt nicht in dieser Gender-Bubble, nenne ich es jetzt mal, drin bin, wenn ich super kritisch bin, wenn ich irgendwie sage, es gibt nur zwei Geschlechter und so weiter, dann finde ich, kann es schon hilfreich sein, eben diesen Roboterweg ein bisschen zu gehen. Also angenommen, man kann es natürlich sofort abtun, als ist auf jeden Fall ungeschlechtlich, ne, und ist auf jeden Fall ein Ding und hat damit gar nichts zu tun. Aber wenn man sich darauf einlässt, dass es irgendwie aber mit uns Menschen was macht und wir automatisch da Siri Weiblichkeit zuschreiben und Terminator Männlichkeit und was auch immer, wenn man sich da irgendwie drauf einlässt, dann kann man doch, kann es doch ein Hilfsmittel sein oder irgendwie wie helfen, das zu verstehen, so war meine Idee, dass eben ein biologisches Vorhandensein von Chromosomen oder was auch immer nichts damit zu tun hat, mit dem, was wir halt in die Roboter reinlesen. Und das ist da halt vielleicht, wenn man diesen R2-D2, diese Mülltonne, wie du sie genannt hast, ne, vielleicht ist das irgendwas Asexuelles oder so, ne? Also weil, das hat jetzt nichts Stereotypisches, währenddessen jetzt vielleicht ein C3PO, der sehr menschlich aussieht, aber keine Geschlechtsteile hat, ich kenne mich ja nicht so aus, aber vielleicht ist irgendwas Non-Binäres oder so, ne? Oder wenn wir halt irgendwie sagen, ich habe eben meine irgendwas, was halt, keine Ahnung, ein Sexroboter oder irgendwie einfach nur was anderes, also was halt ganz klar dann irgendwie weiblich oder männlich gelesen wird, ne? Weil es halt diese Klischees, die wir halt in der Gesellschaft haben oder dieses Konstruierte halt ganz klar aufgreift. Also das war so ein bisschen der Hintergrund. Kann das da irgendwie helfen, das zu verstehen? Oder andersrum gesagt, müssen wir da, wenn das immer reeller wird, wenn es immer Teile von unserem Leben wird, immer mehr Androiden vielleicht auch zu haben oder eben vielleicht irgendwann auch akzeptierter sein könnte, sind wir natürlich noch lange nicht und dann auch Beziehungen einzugehen. Es gibt ja immer mal wieder diese Stories von irgendwelchen Leuten, die halt einen Roboter heiraten wollen oder was auch immer.
Was ja sogar schon in Realität einmal passiert ist, glaube ich.
Ja, irgendwo gab es das sicherlich schon, genau. Also ich wollte damit sagen, es zeigt halt irgendwie nochmal auf, es fächert das so ein bisschen auf. Und ich glaube, so ähnlich wie wir es auch manchmal hatten in den KI-Debatten, es ist plötzlich nicht mehr ganz klar, was ist jetzt Leben und was ist nicht Leben oder so. Oder wir wissen halt, das ist ganz schwer zu definieren.
Ja.
Ne, also und man ist auch, und gerade theologisch ist natürlich auch interessant, da nochmal hinzugehen.
Ja, also ich glaube, das ist alles irgendwie ein bisschen verbunden, wenn ich jetzt sage, Roboter helfen vielleicht mehr Queerness mit reinzubringen in unseren Alltag oder in unsere Gesellschaft, weil wir Alexa und Siri eben alltäglich nutzen oder so, dann würde ich sagen, ist eine gute Möglichkeit. Wobei ich auch mit dir gehe, Chris, bis wir dann da irgendwann mal sind, dass sie wirklich so einen Einfluss haben oder auch schon so queer oder divers dargestellt werden, dauert es noch. Und dann ist da für mich die Frage, ich glaube auch nochmal so eine kritische Stimme, wo ich sagen würde, Queerness finde ich als Wort schon schwierig, weil es ja eigentlich immer ein Anderssein darstellt. Ich würde gerne eher von Diversität sprechen, also dass man sagt, auch die Roboter, die wir bauen oder die wir konstruieren, auch diese dürfen divers sein und sollten divers sein und sollten eben nicht in nicht nur in so männliche, hypermännliche Terminator gestaltet werden oder in super, weibliche Sexroboter, was ich ja auch immer spannend finde, dass man dann das als gegenüber nimmt. Also Zerstörung gegenüber Sex. Wundervoll.
Ja gut, das sind ja schon diese Hardcore-Klischees, oder? Also völlig diese Geschlechterklischees, ja. Völlig überdreht dargestellt, dann landet man am Ende wahrscheinlich halt eben bei Terminator und nicht.
Ja, und Prostitution oder Sex, Roboter oder sowas. Also es, genau. Und ich glaube,
mir fiel nur kein Beispiel ein aus dem Film sozusagen, ne? Also irgendwie, es sind ja meistens dann irgendwelche super weiblich aussehenden, Topmodel aussehenden, Roboter, die halt eben dann dieses weibliche Counterpart in den Medien, also in Filmen und Computerspielen spielen.
Ja, aber im Prinzip sprechen wir damit ja genau das an, was bisher so medial auch präsentiert wurde und noch immer auch strukturell fortgeführt wird, nämlich diese Frage von, also einmal Binarität, also männlich und weiblich, dazwischen gibt es nichts oder darüber hinaus gibt es nichts. Und dann aber auch die Frage von Stereotypen, also dass männlich bedeutet zu zerstören, zu dominieren und weiblich bedeutet dominiert zu werden und Sex zu haben oder Sex anzubieten. So. Und ich glaube, oder meine Hoffnung wäre, schön auszusehen von mir aus. Und meine Hoffnung wäre, da eigentlich mehr Diversität mit hineinzubringen, die glaube ich auch in den Debatten um Queerness gefordert wird, ja, also zu sagen, es sind eben dann nicht nur die weiblichen Sexroboterinnen, die wir da vorstellen, sondern es sind halt, es ist vielleicht auch losgelöst von Geschlechtern, es ist vielleicht aber auch diverser dargestellt, ja, also in Fragen von Gender oder auch von Eigenschaften.
Ich hatte es ja auch hoffnungsvoll vorhin so formuliert, also dass es helfen kann, zum Beispiel auch zu sehen, Sichtbarmachung. Ne? Also es gibt ja nun mal rein prozentuell nicht so viele intersexuell, non-binary und was es noch so alles gibt. Die sind ja prozentual, haben die ja eine relativ schwierige Sichtbarkeit. Ne? Also währenddessen bei Robotern das halt offensichtlich ist, ne?
Also, weil sie nicht bekleiden, oder wie?
Nee, weil sie offensichtlich ja kein natürliches oder biologisches Geschlecht haben.
Sondern rein konstruiert sind.
Genau, also man sieht sozusagen dieses Zwischenfeld halt mehr. Und jetzt ist mir aber gerade noch gekommen, es ist ja leider oft auch mal nach hinten losgegangen mit diesen Technologiesachen. Und insofern, oder das zeigt vielleicht auch einfach, dass die Gesellschaft das gestalten muss. Weil theoretisch könnte es natürlich auch genau ins Gegenteil verkehren. Es könnte auch sein, dass sich in der Gesellschaft eben die Sachen durchsetzen, so nenne ich es jetzt mal, die halt eben ultramaskulin oder eben super feminin rüberkommen. Ne? Also dass sich halt im Endeffekt durch zum Beispiel einen freien Markt, der Roboter verkauft, halt nur die Terminator und Model-Roboterinnen verkaufen lassen und dadurch sich halt wisst ihr, was ich sagen will? Also, dass es halt quasi ins Gegenteil verdreht wird, dass halt quasi dadurch die Geschlechterrollen noch viel zementierter werden durch dieses, ne? Dadurch, dass halt alle meine Roboter-Idole und Idolinnen halt diesen krassen Klischees, versteht ihr, wo ich rauf, also das könnte, glaube ich, noch in beide Richtungen kippen sozusagen. Also, ich war vorhin da irgendwie hoffnungsvoller.
Ich würde gegen argumentieren.
Ja, bitte. Gib mir meine Hoffnung zurück.
Ich würde gegen argumentieren und würde sagen, das hängt davon ab, womit Menschen sich auch identifizieren können. Und jetzt dürfen wir auch wieder einen wundervollen Schwenker lenken hin zu der Frage von Ebenbildlichkeit. Also wenn wir uns Roboter anschauen und wenn wir die kaufen, dann holen wir uns vielleicht diejenigen, mit denen wir uns gut selbst identifizieren können oder die uns irgendwie zusprechen, weil sie vielleicht unsere Ideale oder sowas mit abdecken.
Und dann, Hund oder Katze, so an dem Beispiel könnte man es doch schon sehen, oder nicht?
ob man Hunde- oder Katzenperson ist.
Ja, genau. Also ich meine, ich mag keine Hunde. Ich würde mir nie einen Hunderoboter holen. Aber an diesem banalen Beispiel sieht man das, dass wir Präferenzen haben.
Ja, genau. Und ich glaube, solange wir uns auch identifizieren als divers, identifizieren gäbe es auch einen Markt für Diversität. Ja, und eben. Auch. Also ich hoffe dann eben nicht für Extreme. So.
Ja gut, aber ich meine, das gibt ja dann auch verschiedene Kulturbereiche, ne? Also dass man jetzt sagt, pauschal könnte man glaube ich schon sagen, im Westen gibt es zumindest eine große Bubble, die da sehr sensibilisiert für ist. Mhm. Aber es gibt ja sicherlich, also ich glaube zum Beispiel, ich war dann jetzt nicht da oder so, aber was eben man so mitkriegt aus dem Internet, China, Russland, ja, oder auch andere, ich habe jetzt nur die beiden mal gesagt, ich glaube Japan ist ja wieder das Gegenteil, ich glaube die sind da, also ich will mich ja nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich wirklich keine Ahnung habe, aber ich glaube, dass die in China gibt es, glaube ich, Gesetze sogar. Du darfst zum Beispiel gewisse Netflix-Sachen oder was Russland nicht, die verweichlichend wirken können. Hm, ne? Also die meinen natürlich dann China, gell? Ne? Die haben nämlich gesagt, man darf, es gibt diverse Sachen, die dürfen nicht gezeigt werden, weil die verweichlichend sind. Mhm. Das heißt, keine Ahnung, ich möchte eben als
heulende Männer.
Ja, genau. Ich will das halt nicht. Ich will, dass die Stahlleute im nächsten Krieg eben gut funktionieren. Irgendwie so, ne? Und
Was ist mit toughen Frauen, kriegerischen Frauen?
Weiß ich nicht, war jetzt da nicht Thema drin. Ich kenne mich ja auch nicht aus in China. Du hast da ein bisschen mehr Ahnung vielleicht, Roman.
Ja, ich kenne es aus den Zeitungen auch nur mit diesen Männern, dass das also dass auch schwule Männer nicht dargestellt werden sollen in Filmen.
Aber ja, ist ein guter Punkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Hauptsache Stahl sozusagen, ne, damit wir möglichst viele Soldaten und Soldatinnen haben, dann wäre es natürlich nicht uneffizient, die Frauen damit einzuschließen, hätten wir ja mehr potenzielle Soldaten. Ja, aber das weiß ich nicht. Aber ich wollte nur sagen, das sind ja das sind ja Kulturphänomene auch, die dann ja sich auch unterschiedlich, glaube ich, ja. Ich weiß nicht, ich hätte so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn man das dem Markt überlässt, dass es am Ende weniger divers aussieht, als wir uns hoffen.
Das definitiv, ja. Das glaube ich auch. Zumindest hätte ich die Vermutung.
Und vor allem, das sind schwierig. Ja auch Gesellschaftssachen. Also angenommen, ich finde jetzt zum Beispiel den super, keine Ahnung, diversen Roboter, Haushaltsbot irgendwie cool, aber dann lachen mich die Leute aus, ne? Weil ich habe ja nicht, keine Ahnung, die super sexy Blondine oder den super stählernen Terminator als meine Hilfskraft, dann gucken die Leute vielleicht komisch. Ne? Also das kennen wir ja auch als Menschen, ne? Dass eine Gesellschaft da ja in einer gewissen Weise das eine Weile braucht oder auch, ja, bis die Dinge akzeptiert sind oder wie auch nicht oder sich Sachen verfestigen können. Also wahrscheinlich sind wir da einfach, also sind auch die Roboter da einfach nur ein Spiegel von der Gesellschaft sozusagen. Also das.
Ja, und da würde ich aber eigentlich genau das, also wäre trotzdem mein Argument, dass es auch in Russland und in China und wo auch immer auf der ganzen Welt eben Menschen gibt, die divers sind und sich als divers verstehen, wenngleich sie vielleicht dieses Wort nicht kennen, weil es dort nicht üblich ist oder vielleicht auch dort unterdrückt wird. Und ich glaube, solange wir diese Identitäten noch haben, wird es dafür auch die Möglichkeit geben, also daran zu bauen. So, und das nicht nur in entweder oder in diese Extremen zu fassen. Und das, was du jetzt gerade so beschrieben hast, da habe ich gedacht, das unterdrückt halt einfach ganz krass die Identität. Ja? Also ich darf mir jetzt nicht irgendwie graziösen, männlich ausschauenden Roboter kaufen, weil er halt zu feminin wirkt. So, und ich glaube, dass, aber eigentlich würde er mir zusagen, weil ich mich selbst so identifiziere. Und da wird aber meine Identität auf einmal unterdrückt. Und ich glaube, da ist es, also das ist eben super gefährlich und das ist auch meine Devise bei dieser ganzen, bei auch vielen theologischen Diskussionen. Also das haben wir ja noch gar nicht angesprochen, Queerness und theologische oder christliche Antworten darauf, zu sagen, du darfst so nicht sein.
Ja, das finde ich auch schlecht, aber also das ging mir jetzt ja nicht darum, was finde ich gut, sondern wie können sich halt Dinge entwickeln, sozusagen auch gesellschaftlich. Also ich habe schon das Gefühl, es könnte in beide Richtungen helfen, aber eigentlich war ja die Idee, dass es halt offensichtlicher vielleicht wird, ne? Dass Das ist eben. Also, ja. Obwohl bei C3PO zum Beispiel wurde es, ist, glaube ich, international akzeptiert, oder? Aber gut, er ist auch.
Er ist ja auf dem Filmstar.
Ja, aber witzigerweise, ich glaube, er ist auch so konstruiert, dass er halt völlig, also zumindest für mich, sexuell unattraktiv ist, ja. Also er ist ja nicht, also man kann ja Roboter schon so konstruieren, dass sie vielleicht irgendwie Sachen an also gewisse Sachen triggern. Das heißt jetzt irgendwie Körperformen oder was auch immer, große Augen oder weiß ich nicht. Also es gibt ja so diverse biologische Schemata, die halt gewisse Sachen triggern bei nicht allen, aber manchen Personen. Und so ist er ja natürlich absolut nicht konstruiert. Also vielleicht liegt es ja auch einfach daran. Ja. Aber ja, also ich weiß nicht so genau. Aber ja, du wirst mal was sagen, sonst können wir ja mal zu diesem theologischen Ding dann kommen.
Ja, mein Gedanke war eher auch positiv, und zwar in der Hinsicht, dass wenn wir bei Robotern sehen, dass das Geschlecht reine Konstruktion ist, weil es ja eben kein natürliches Material gibt, anhand dessen es sich orientiert, dass diese, wenn wir das sehen, dass das wirklich konstruiert ist, dann ist ermöglicht das auch für die Gesellschaft zu sehen, dass unser menschliches Geschlecht auch ein Konstrukt ist. Also von das wäre ein Potenzial, und ich glaube, der Artikel ging auch in diese Richtung an einer Stelle, zu sagen, schaut auf die Roboter, die sind konstruiert, und das hilft auch den Gender Studies oder eben der Anthropologie zu sehen, dass auch bei Menschen vieles ein Konstrukt ist, vielleicht nicht alles, aber
ja, ist halt dann die Frage, inwiefern das Leute überzeugen würde, ne? Also ja, ich glaube, da ist ja immer, nur um es mal gesagt zu haben, da geht es ja immer viel auch um Biologie. Also so, das ist ja, glaube ich, schon so ein Pattern, was besonders in konservativen Kreisen da ist. Weil etwas biologisch so sei, muss es auch so, ist es auch richtig oder so, ne? Also, dass man halt, also das wird ja meistens dann für so Gender-Stereotypen gebracht, also keine Ahnung. Der Mann hat eben die stärkere Muskelkraft, oder die Frau musste eben auf die Kinder aufpassen in der geraumen Vorzeit über 10.000 Jahre, und das ist so in uns reinprogrammiert, und das hat schon sein Gutes sozusagen. Also dann geht man, macht man ja oft so einen Rückschuss auf die Biologie, wie es aus dem Tierreich, ne?
Ja, klar.
Also das ist ja bei allen Tieren so, und da setzen sich auch die Starken durch und die Kooperativen und was auch immer, ja. Finde ich halt immer aus dem Grund nicht so ganz überzeugend, weil im Tierreich, in der Biologie eben auch viel passiert, was wir alle als völlig unmoralisch und verwerflich oder zumindest klar, die meisten von uns, ne? Sei es jetzt sexuelles Verhalten, keine Ahnung, mit gibt es doch diese Affenrasse, die da irgendwie Kinder, Eltern und Urbars alles durcheinander, ist ja auch Biologie. Oder keine Ahnung, die Weibchen, die Männer nach dem Sex auffressen im Insektenreich, oder, also da gibt es ja viele Sachen, wo wir auch sagen würden, ja, ist ja toll, Biologie, dass das bei euch so ist, aber das machen wir bitte nicht so. Aber vielleicht nochmal zur Theologie hin, also ich fände, glaube ich, am spannendsten so ein bisschen diese Körperlichkeitsfrage theologisch. Also jetzt gar nicht so sehr, also das haben wir ja schon behandelt mit den, könnten Roboter vielleicht auch Wesen sein, denen sich Gott zuwendet oder so, das hatten wir ja schon in diesen KI-Folgen besprochen. Aber so dieses Körperlichkeitsding, das hat mir immer nur angerissen und auch noch nicht sexuell, also nicht mit dieser sexuellen Komponente. Also das wäre so eine Idee, die ich noch hätte, oder habt ihr noch andere? Oder wie wollt ihr? Du hast vorhin auch was gesagt, Arkiger, mit Theologie nochmal.
Ja, aber Roman, bitte.
Ja, ich hatte nur eine Idee, ich bin immer noch bei dieser Konstruktion, die finde ich einfach spannend, ob diese Konstruktionsmechanismen eigentlich genauso auf Gott übertragbar sind, wie auf Roboter. Also ist Gott nicht genauso, wie ein Roboter konstruiert ist, nach Männlichkeit? Also jetzt mal ganz sozusagen hier schismatisch, heretisch gefragt.
Das müssen wir nochmal erklären.
Weil ich meine, wir würden ja nicht behaupten, also bei Menschen können wir immer noch sagen, okay, also wie du es gerade formuliert hast, da gibt es einen biologischen Unterschied, wir können sagen, es ist ein natürliches Geschlecht. Ja, okay, das kann man, ist vielleicht unbefriedigend, aber ist immerhin ein Argument. Aber ich meine, bei Gott haben wir halt nichts Biologisches. Da ist ja reine Zuschreibung. Und da ist halt die Frage, machen wir das? Sagen wir, dass Gott Mann oder Frau oder was auch immer ist? Ja, oder behaupten wir ernsthaft, da ist irgendwie eine Substanz, und von dieser Substanz ist Gott Herr und Mann oder so. Das sind zwei Zugänge in der Natur. Yeah. Ja, also.
Ich finde eigentlich, das geht beides in die, das geht, also was ihr beide gerade gesagt habt, geht in eine ähnliche Richtung. Ne? Also die Frage von, Also ich fange mal da an. Ist Gott konstruiert? Ich persönlich würde sagen, Gottesbilder sind konstruiert.
Ja, du meinst aber auch nicht, nur das Geschlecht, oder? Also diese Geschlechtssache von Gott ist konstruiert, nicht Gott als Ganzes, oder?
Ja, das war jetzt erstmal nur aufs Geschlecht bezogen.
Ja, okay.
Man kann das natürlich, auch rausdehnen, aber das müssen wir jetzt nicht.
Ja, es gibt sicherlich genug Atheisten und Atheistinnen, die sagen würden, das konstruiert euch nur in eurem Kopf, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern
erstmal. Nee, genau, erstmal geschlechtlich. Mhm. Man kann natürlich die Sachen auch auf gut und böse und ist der gnädig und so auch übertragen, aber das würde ich jetzt erstmal weglassen. Da ist sozusagen das Zeugnis des Neuen Testamentes doch recht eindeutig, dass er ein liebender Gott ist. Aber sozusagen, es gibt ja kein Zeugnis des Neuen Testamentes, dass er ein Mann ist. Also das gibt es ja wohl nicht. Natürlich hat er einen Artikel in einem Griechischen, aber das heißt ja noch nichts. Also.
Ja, genau. Und jetzt wäre meine Gegenfrage, wie ist denn euer Gott konstruiert in Bezug auf Geschlechtlichkeit,
bei mir Sexualität? Ja, bei mir ist er männlich konstruiert, natürlich. Natürlich eben, weil ich ja Mann bin.
Nee, ich finde es ziemlich geil, die Frage ziemlich gut, weil das ja quasi die gleiche Frage ist, die ich vorhin bei den Robotern gestellt habe. Also warum um alles in der Welt weisen wir Robotern, die offensichtlich kein Geschlecht haben, was Geschlechtliches zu? Ja. Und das Gleiche ist wahrscheinlich, vermute ich, machen wir halt auch mit Gott, ne?
Ja,
also das ist auch Gott, der offensichtlich kein Geschlecht hat oder übergeschlechtlich oder was auch immer, ne? Also auf jeden Fall nicht Mann, Frau, was auch immer. Aber trotzdem scheint es mir so, dass wir halt so denken und damit wir irgendwie uns ein Bild machen, klingt schon wieder so heretisch, aber also wir müssen ja irgendwie irgendwas vorstellen. Und wir denken halt nun mal in diesen Geschlechtskategorien anscheinend, also sehen wir ja bei den Robotern, und dann projizieren wir das natürlich irgendwie auch auf Gott, ja. Und genau. Ja, ich hatte dazu mal einen Post gemacht, der so ein bisschen auf Instagram, weil es um diese Debatte Gott mit Genderstern zu schreiben, wo ich auch gedacht habe, da war quasi mein Grundsatzargument, es kommt ja auf die Bilder an, die du halt in deinem Kopf hast. Mhm. Und wenn ich sage, der Gott, also ich versuche immer nur von Gott zu sprechen, also der Gott klingt für mich komisch, aber wenn ich von mir Gott vorstelle, dann stelle ich mir ja keinen Mann vor. Währenddessen, wenn ich jetzt Göttin mir vorstelle, dann stelle ich mir auf jeden Fall eine Frau vor. Ne, also irgendwie, ich kenne das irgendwie zum Beispiel aus der griechischen Mythologie, ne, so eine Göttin Aphrodite oder so, da hat man habe ich so ein gewisses Bild im Kopf. Mhm. Und bei Gott habe ich das nicht so. Also natürlich gibt es sicherlich andere Leute, die denken dann an Zeus oder sowas, ne? Aber und deswegen fand ich das dann eher kontraproduktiv, wenn man dieses Geschlecht dann noch zusätzlich mit reinbringen will, ja. Aber das ist natürlich immer eine Frage, was man selber halt da konstruiert. Und genau, deswegen, mein natürliches Pronomen, wenn ich jetzt einfach ohne Nachdenken reden würde, ist schon er. Also ich glaube, wir benutzen das manchmal auch hier. Ich würde natürlich niemals sagen, dass Gott männlich ist. Ne? Aber das kann man schon hinterfragen, dass sich das manchmal vielleicht auch komisch anfühlt, dann sie zu sagen zum Beispiel. Ne?
Ja, ja.
Das ist schon interessant. Ja, und was man natürlich auch einfach, glaube ich, völlig undiskutabel dazustellen kann, ist, dass in der kompletten Menschheits- und Kirchengeschichte die Bilder, die Gott männlich darstellen, also auch die Vergleiche, keine Ahnung, ein starker Herr oder was auch immer, also zumindest männlich konnotiert, sagen wir mal so, dass die natürlich überwiegen, ne? Während das jetzt das ja quasi wie eine Neuentdeckung ist, die Beispiele in der Bibel oder auch in der Kirchengeschichte, wo Gott halt eben weibliche Attribute oder weiblich konnotiert, also naja, das ist jetzt immer dazu sagen, also, ne, wie zum Beispiel die Henne oder die Mutter oder was auch immer.
Also ich glaube, das ist tatsächlich eine relativ christliche Lesart von Gott. Also dieses, das, was du sagtest, Roman, so mit, ja, weil für mich ist Gott natürlich irgendwie männlich oder mein Gottesbild. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich eben auch so sozialisiert wurde.
Ja, und klar, natürlich.
Ich würde auch sagen, ganz viele Texte, biblische Texte sind natürlich mit Herr übersetzt jetzt. Also Gottes Name ist mit Herr übersetzt in der Lutherbibel. Im Neuen Testament spricht Jesus von Vater. Wir beten das Vater unser und so weiter und so fort. Also es ist ganz, ganz viel ein männlicher Gott zu sehen. Ich arbeite auch im Bibelhaus Erlebnismuseum in Frankfurt. Da haben wir momentan eine Sonderausstellung zu Gott weiblich, männlich, divers. Auf jeden Fall sehenswert. Keine Ahnung, wann diese Folge rauskommt, aber vielleicht haben wir das dann noch online. Ansonsten kann man auch bei mir oder beim Bibelhaus auf der Seite ganz viel zu nachlesen. In dieser Sonderausstellung brechen wir letzten Endes diese Frage nach Gottesbildern, also die Frage von dem Geschlecht Gottes auf und weisen auf, dass gerade im Alten Testament es ganz viele Götter und Göttinnen gab. Und es gab auch Göttinnen, also auch diverse Gottesvorstellungen, zum Beispiel vom ägyptischen Gott Bes, der männlich war, aber stillende Brüste hatte und einen schwangeren Bauch. Also eine Gottheit, die in sich divers ist. Und diese verschiedenen Götter und Göttinnen, die herrschten eben auch schon oder waren im Umlauf zur Zeit des Alten Testamentes. Das heißt, diese Vorstellung, die wir dann von Jahwe gewinnen, also von Gott des Alten Testamentes, die vereinen irgendwann mal oder also einerseits zerstören sie oder also zerstört Gott die anderen Götter und Göttinnen und oder vereint sie in sich selbst. Und wenn das Zweite ist, also dass Jahwe diese verschiedenen Gottesbilder in sich selbst vereint, dann wirft es ja die Frage auf, ob Gott nicht selbst auch so divers ist. Ob es nicht auch so wie die, was war das, Astarte oder so, die eine Kriegsgöttin ist. Also eigentlich etwas, was wir heutzutage eher Männern zuschreiben würden oder Männlichkeit. Das wurde damals einer Göttin zugeschrieben.
Ja, aber das überzeugt mich also nicht so ganz, weil das ja ein geschichtlicher Prozess ist. Also es sagt ja noch nichts über Gott an sich aus, ne? Sondern es ist ja so, dass andere Kulturen eben Götter und Göttinnen hatten und diese Kulturen natürlich dann, wenn sie zum Beispiel mit dem jüdischen Glauben oder mit Gott vielleicht direkt in Verbindung kommen, diese Kulturen, die sie haben, natürlich irgendwie inkorporieren müssen oder verwerfen müssen oder was auch immer. Also für mich ist das eher so ein Beispiel, wie der Mensch dann mit so einem, also wird konfrontiert mit einem Gott, der jetzt nicht geschlechtlich ist oder der vieles vereint. Und für mich ist das dann eher die menschliche Reaktion darauf, dass ich als menschliche Kultur dann eben sage, ich brauche jetzt nicht mehr Gott A, B, C, Göttin XY, sondern das wird jetzt entweder vereint oder verworfen oder so. Aber es sagt ja noch nichts über Gott an sich aus, ne? Also der ist ja, der oder die ist ja völlig unabhängig von diesen Götzenbildern.
Und ja, du würdest sagen, das ist ein biblischer, innerbiblischer Schreibprozess. Da sind eben Schreiberinnen und Schreiber, die wahrscheinlich Schreiber hauptsächlich, die dann eben diesen Gott entsprechend ihrer kulturellen Geschichte so umstrukturieren. Das sagt noch nichts über Gott selber raus oder so. Ist das dein Punkt?
Ja, also im Prinzip schon, genau. Also für mich sind das halt Mechanismen, wie Kulturen dann damit umgehen, wenn sie mit Gott konfrontiert werden.
Okay.
Ne? Und die dann halt versuchen, das verständlich zu machen. Ne? Also dass ich halt sage, ah krass, ich kenne ja in meiner Kultur, in meinem ganzen Leben bin ich immer nur mit, keine Ahnung, ich kenne jetzt nicht viele Götternamen, ja, Zeus oder Aphrodite aufgewachsen. Und plötzlich raff ich halt, dieses Weltbild oder was auch immer oder Gottesbild muss ich halt verwerfen. Und dann ist es für mich halt eine Hilfe zu sagen, okay, es gibt jetzt etwas, was diese beiden Punkte, die in meinem Leben halt gegeben haben, vereint. Ne? Mhm. Also entweder kann ich es dann vereinen und inkorporieren und sagen, ah, okay, ich hab jetzt gelernt, sowohl die Liebe als auch die Macht, keine Ahnung, ja, ich denke mir irgendwas aus, es sind aber eigentlich nur in Jahwe und nicht in zwei verschiedenen Göttern. Oder ich sage halt, okay, es ist kompletter Bullshit, was ich mein Leben lang geglaubt habe. Ich kann diesen Zeus komplett verwerfen und dafür eben einen liebenden Gott akzeptieren oder so. Also für mich sind das eher so Sachen, wie wir selber dann das verarbeiten, wenn man quasi mit Gott in Begegnung kommt.
Ja, genau. Aber das Problem ist hier auch zu nennen, also, dass wir Gott an sich ja nie haben. Also wir haben
genau, das
ja immer
Umgetrete,
nur in Prozessen. In
wo ich zustimmen wäre, wäre beim Umgetreten. Ne? Wenn ich dann sagen würde, ich bin jetzt eben mit diesem Gott in Begegnung gekommen und ich muss jetzt in irgendeiner Art und Weise das kommunizieren. Und wenn ich jetzt was kommunizieren möchte, was ich erlebt habe, dann muss ich ja auf die Bilder zurückgreifen, die ich schon habe.
Ja.
Und wenn ich dann eben sage, ein mächtiger Fürst, ja, der halt männlich war, das, so ist Gott nur noch viel krasser.
Ja.
Oder eben ein, vielleicht auch mit den Götzen der Nachbarvölker, das zu vergleichen und zu sagen so, ja, diese krasse Eigenschaft, die hat Gott natürlich auch nur noch viel krasser oder so. Also so sehe ich das dann eher. Und das ist dann für mich auch das, wo man sagen kann, natürlich ist das dann vielleicht
diese Bilder,
durch die Kulturen, die es damals gab, ne, und durch die, in einer gewissen Weise geprägt, die heute vielleicht manche dann patriarchal nennen würden oder so. Mhm.
Ja, ja,
also,
klar, okay.
Dass man dann sagt, okay, weil ich eben alle mächtigen Figuren männlich sind, in dieser ganzen, also vielleicht Kleopatra oder so, wenn ich dann Gott beschreiben will und ich suche nach einem Bild, das mächtig ist, dann greife ich natürlich auf ein männliches Bild zurück. Ne? Also so in der umgekehrten Reihenfolge, da ist das, glaube ich, für mich ziemlich klar, dass das so ist. Mhm. Willst du es auch so sagen oder nicht so, Aki?
Nee, ich glaube nicht. Ich verstehe, was du meinst. Also du sagst, wir beschreiben Gott so, wie wir in den Bildern, in denen wir in den Lebenshorizonten und mit den Bildern, die in unserer Lebenswelt eben vorhanden sind.
Genau, ja, ja.
Ja, mit den Vokabeln, die wir kennen sozusagen.
Ja, ja.
Ne?
Und Vorstellungen natürlich, klar.
Ja.
Das macht natürlich Sinn.
Ja. Ja. Ich glaube, wo ich aber widersprechen würde, falls ich dich richtig verstanden habe, ist zu sagen, dass Gott, dass ich das verwerfe, was in meiner Lebenswelt ist, vorhanden ist. Ich glaube, den Schritt kann ich nachvollziehen, gibt es auch ab und zu mal, aber dem würde ich doch dennoch widersprechen, weil ich sagen würde, dass das Leben nun mal dasjenige ist, das wir haben, oder die Lebenswelten nun mal die sind, die wir haben, um auch unsere Begegnungen mit Gott zu machen.
Mhm. Ja.
Was aber trotzdem nicht bedeutet, dass Gott nicht auch darüber hinausgeht oder gehen kann. Aber ich würde sagen, Gott ist ganz klar auch in diesen Lebenswelt-Begriffen vorhanden und funktioniert auch oder ist auch so. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, aber ich habe die Kritik nicht ganz verstanden. Also was war mit dem Verwerfen? Ja, was du nicht, was würdest du mit dem, was du Verwerfen nicht machen würdest, habe ich nicht verstanden.
Also ich habe dich so verstanden, dass du sagen würdest, Gott, also entweder Gott Gott umfasst all das oder Gott umfasst das eben nicht und ich verwerfe das Zeus-Bild oder sowas, weil Gott darüber hinaus ist.
Ja, oder das Gegenteil.
Ich nicht verstanden.
Genau. Also beim Zeus, wie gesagt, irgendwelche Archäologinnen würden uns zerreißen hier, glaube ich. Ja. Aber angenommen, ich habe eben ein Gottesbild oder ein Herrscherbild, das eben nicht Gott entspricht, dann kann ich das doch verwerfen. Also wenn ich zum Beispiel denke, keine Ahnung, man nimmt irgendwie dieses klischee-zornige Zeus-Bild mit Blitzen vom Himmel und alles vernichten, was nicht nach seiner Pfeife tanzt. Und ich erkenne aber jetzt durch eine Begegnung mit Gott, dass Gott eben barmherzig ist oder gnädig oder Liebe oder so, ne? Dann kann ich doch das Bild, was ich vorher hatte, nicht nur inkorporieren, also vielleicht ist er natürlich trotzdem mächtig oder sie, aber ich kann ja dieses Grundbild trotzdem verwerfen und dann sagen so, nein, ich habe erkannt durch meine Begegnung, das ist absolut falsch. Und ich glaube, also ne, und das meinte ich mit verwerfen, also es gibt ja viele Sachen, die auch einfach nicht gestimmt haben, ne? und die ich dann verwerfen kann, also so meinte ich das.
Ja, klar, du kommst von der Erfahrung her. Welche Erfahrung mache ich mit Gott und wie verändert diese Erfahrung eigentlich das, was du als Aki mit Horizont beschrieben hast? Das ist aber eben, Chris kommt sozusagen von einer These aus, dass Gott erfahren werden kann, ohne, also quasi nackt und ohne vermittelt zu sein in einem Lebenshorizont. Ne? Du würdest ja sagen, ich mache eine Gotteserfahrung, also Chris jetzt, ich mache eine Gotteserfahrung und diese Gotteserfahrung kann entweder mein Zeus-Bild bestätigen, indem sie sagt, wow, Gott ist noch krasser als Zeus, oder sie kann diese Erfahrung, kann Zeus verwerfen und sagen, ich habe jetzt irgendwie ein falsches Götzenbild die ganze Zeit gehabt, der wahre Gott ist ein Christus, der Unmächtige oder sowas. Aber das heißt, du nimmst wirklich eine nackte Erfahrung, eine Geisteserfahrung, Heiliger Geist spricht zu dir an. Und da kann man natürlich sagen, gibt es das? Also gibt es diese nackte Erfahrung? Ist nicht jede Erfahrung schon irgendwie vermittelt durch diesen Horizont? Ist Gott nicht immer schon vermittelt als ein Vater oder so? Christlich müsste man vielleicht sogar sagen, diese nackte Gotteserfahrung gibt es vielleicht gar nicht, sondern sie ist schon immer in Christus vermittelt. Sie ist immer in
Ohnmächtigen. Aber es geht doch trotzdem. Also selbst wenn ich diese nackte Erfahrung nicht machen könnte, also das ist ja, weiß keiner von uns, ja, ob das so ist oder nicht, aber selbst wenn ich jetzt in einem, keine Ahnung, ich lerne eine Frau kennen, Mutter Teresa oder was auch immer, ja, die offensichtlich weiblich ist und die aber so, durch die ich aber irgendwie das Gefühl habe, da kommt was vom Wesen Gottes durch.
Ja.
Ja, also ich sehe sozusagen in dem Handeln zum Beispiel von Mutter Teresa irgendwas, was mein Gottesbild neu reflektiert, weil ich sage so, natürlich ist Mutter Teresa nicht Gott, das will ich auf keinen Fall sagen, aber ich sehe in diesem Handeln, da schimmert für mich durch, wie Nächstenliebe aussehen kann, ne, oder so. Mhm. Also dann kann ich das doch dann trotzdem was anderes verwerfen. Das widerspricht sich für mich nicht.
Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass du das, was du in Mutter Teresa siehst, nicht eine nackte Gotteserfahrung, nicht Gott irgendwie als sozusagen Macht oder so, das nicht, sondern christlich müsste man sagen, was du in Teresa siehst und was dein Gottesbild verändert, ist Christus selbst. Also du kannst eigentlich von Gott nur Christus wahrnehmen. Das wäre ja sozusagen klassische Theologie, die nicht behauptet, von Gott zu reden, sondern wenn von Gott, dann nur durch Christus vermittelt.
Mhm. Ja, okay, ich weiß nicht, für mich ist das...
Das ist aber jetzt auch... Sind wir ganz weg. Ja, gut, klar, du bist ja auch Christ, deswegen kannst du sagen, es ist für dich das Gleiche, richtig.
Vielleicht.
Ein Muslim würde vielleicht sagen, Entschuldigung, wenn ich mich hier aus dem Fenster lehne, das geht bei mir nicht. Also so.
Ja, also da ist ja Gott überhaupt nicht geschlechtlich, weder Vater noch Mutter. Mhm. Also da ist Gott komplett ungeschlechtlich. Und da würde ich gerne auch nochmal eine jüdische Sichtweise einbringen, die eine weibliche Seite Gottes ganz klar unterstützt und unterstützt hat schon seit vielen Jahrhunderten, wo eben die Shechina, also die Realpräsenz Gottes, die Gegenwart Gottes, als was Weibliches wahrgenommen wird und diese auch gefeiert wird.
Mhm. Also nur grammatikalisch weiblich oder auch irgendwie noch anders weiblich?
Nee, auch anders weiblich. Also auch als weiblich. Es gibt eine wunderschöne Yom Kippur-Predigt einer Rabbinerin, ich glaube aus 2010 oder noch älter, die zu Yom Kippur, also zum Versöhnungstag, ein jüdischer Feiertag, der höchste jüdische Feiertag gehalten wurde. Und da wird Gott als eine Mutter beschrieben, die am Küchentisch sitzt und wartet und auf ihre Kinder harrt und wartet. Und da wird Gott wunderschön weiblich dargestellt, also so wie wir halt... so wie gesellschaftlich Weiblichkeit konnotiert wird, ne? als warten, geduldig, zuhörend, erwartungsvoll, dass ein Gegenüber, also ihr in dem Fall ihre Kinder, mit ihr in Beziehung treten und sich zu ihr wenden und so weiter. Und das ist etwas, was, egal in welcher Strömung des Judentums man sich befindet, von progressiv bis konservativ ganz klar und eindeutig ist. Mhm. Gott ist nicht der Vater, der alte Mann, der alte weiße Mann vielleicht sogar mit Rauschebart.
Mhm. Ja, aber sondern, das ist doch beim Christentum genauso, oder? Also ich glaube, es gibt doch...
Findest du?
Ja. Ich finde, also es gibt
dem begegne ich viel eher. Ja,
aber wirklich, also sagen wir mal, wirklich theologischen, also dass man irgendeine landläufige Meinung sagt, ja Gott ist männlich, okay, aber ich kenne jetzt auch keine konservativen Theologen und Theologinnen, die irgendwie behaupten würden, dass Gott nicht über- oder nicht geschlechtlich ist. Sie würden natürlich immer sagen... Gott ist keine Frau, aber sie würden auch immer gleichzeitig sagen, Gott ist kein Mann. Und dann die spannendere Frage ist dann wahrscheinlich eher, wie ist es mit Jesus, weil ne, der schon eher gut hat wahrscheinlich immer einen Penischeck gemacht, aber ja.
Ich würde hier gar nicht von Mann und Frau sprechen, sondern ich würde tatsächlich von männlich und weiblich sprechen und dann irgendwann mal auch von divers. Also ist Gott männlich, ist Gott weiblich? Also verstehe ich Gott männlich, wenn ich ihn eben als Vater anspreche, oder verstehe ich Gott weiblich, wenn ich sie mir vielleicht als, keine Ahnung, als Kriegerin oder sowas, also als ein Gott vorstelle, die mir hilft vor meinen Feinden sozusagen, die Probleme oder die Feinde, die auf mich zukommen. Vielleicht wehrt sie ja ab, und zwar als weiblich, als weibliche Vorstellungskraft.
Aber was ist eigentlich der positive Gewinn davon? Ist das nicht ein Holzweg zu sagen, wir haben als Menschen diese Kategorien, ja, vielleicht kommen wir da nie raus, wir können sie höchstens durch Diversität erweitern. Ist das nicht ein theologischer Holzweg zu sagen, lass uns diese Kategorien mit einbeziehen in die Theologie? Wäre es nicht eigentlich viel sinnvoller zu sagen, wir müssen diese Kategorien loswerden? Wir müssen die Anthropomorphismen, so würde man ja vielleicht in der Theologie sagen, also das heißt die Verwandlung Gottes in den Menschen, in Bildern und so, das müssen wir abbauen, anstatt das aufzubauen.
Ja, das ist ja tatsächlich auch wieder genau das Gleiche wie in der Gender-Debatte, oder?
Ja.
Also dass es ja auch Stimmen gibt, ja, die halt sagen, lass uns doch lieber, also es ist tatsächlich ja auch zum Beispiel der gegenteilige Weg in englischsprachigen, in der englischsprachigen Sprache wird ja gerade der gegenteilige Weg genommen. Also während wir in Deutschland versuchen, männliche und weibliche Personen halt anzusprechen, ne, mit Genderstern oder zwei Formen, wie wir es ja auch oft machen im Podcast, da wird ja im, ist in der englischen Sprachwelt das Gegenteilige gerade, die sagen, bitte sag nicht Actress, das ist total sexistisch, sag einfach immer Actor. Also sie versuchen quasi gerade das generische Maskulinum, natürlich ist es bei denen nicht maskulin, weil die ja nur the haben, aber wieder einzuführen, während wir versuchen, das umgedreht zu machen. Mhm. Das heißt, diese Debatte auf der intellektuellen Ebene gibt es ja auch eins zu eins in der Gender-Debatte. Also mein persönlicher Standpunkt dazu, falls es euch interessiert, ja, sage ich euch jetzt einfach, ist, dass wir in einer gewissen Weise der Zug abgefahren ist. Also dadurch, dass eben vor unserer Zeit eben entschlossen worden ist, dass wir jetzt eben von Kolleginnen und Kollegen sprechen und nicht dazu arbeiten, dass Kollegen jetzt inklusiv verstanden wird, ne? Sozusagen. Dadurch haben wir, also ist einfach so. Also wenn wir heute in der Jugend oder in den jüngeren Generationen von Studenten reden, dann fehlt da was, ne? Also es ist klar, dass wir nicht beides meinen. Und das ist einfach eine Realität, in der wir halt gerade sind. Das ist so. Und diese Weichen wurden vor 30, 40 Jahren irgendwann gestellt. Und natürlich können wir jetzt versuchen, da irgendwie wieder gegen zu arbeiten und jetzt irgendwie das generische Maskulinum wirklich generisch zu machen. Aber die Realität ist halt eine andere. Währenddessen vielleicht in der englischen Sprachwelt das anders aussieht. Ne? Dass du sagst, da ist eben dieses generische, der Alltag sozusagen. Und die Abweichung ist eben Actress, weil das halt dann immer so eine negative oder abwertende Komponente hat, keine Ahnung. Und hilft natürlich, oder andersrum gesehen, man könnte ja auch sagen, dadurch, dass wir eben innen sagen können, haben wir überhaupt die Möglichkeit, in unserem Kopf ein anderes Bild zu generieren. Ne? Wenn ich sage President, also die Amis haben ja nur die Pronomen, sonst haben sie ja nichts. Ne? Und wenn ich dann President oder Doktor sage, würde es wahrscheinlich trotzdem ein männliches Bild bei den meisten Leuten hervorrufen. Ne?
Mhm. Aber ich meine, ja, Entschuldigung, Chris, wenn ich hier einspreche.
Genau, währenddessen wir halt sagen können, Präsidentin, und dann wissen wir, okay, es ist eine Frau, und bei Präsident ist es ein Mann. Also wir haben die Möglichkeit, das in unserem Kopf anders zu konstruieren.
Aber ich meine, dieser Gender-Stern sorgte genau doch für diese Entwicklung oder sollte doch diese Entwicklung bewirken, die du jetzt im englischen Sprachraum angesprochen hast. Anstatt the President heißt es jetzt nur noch sozusagen Präsident mit Sternchen in. Damit das wiederum diese Einheitlichkeit schafft, oder?
Ja, es hat aber einen Unterschied, weil es jetzt was Neues ist. Es ist ja kein.
Klar.
Es ist ja nicht mehr wie vorher, sondern es ist ja jetzt eine Einheit, die anders konstruiert ist.
Die konstruiert ist, die künstlich geschaffen ist, genau.
Ja, gut. Ja, aber die schon so konstruiert, dass das jeder weiß, es ist anders gemeint. Mhm. Also natürlich gibt es immer noch Leute, die das dann einfach scheiße finden, ne? Oder sagen, es ist irgendwie schädlich oder so. Aber es ist ja erstmal so konstruiert, dass es mehr meinen soll. Währenddessen das Original, ja, auch wie es im Englischen ist, ja nie so konstruiert, also es wurde vielleicht so konstruiert, aber es ist in der Geschichte nicht so, hat sich nicht so entwickelt, dass es dann alles meint. Gut.
Also ich würde sagen, ich habe da unterschiedliche Meinungen zu. Meine politische Meinung dazu wäre zu sagen, ja doch, es muss präsentiert sein, also es muss Darstellung erfahren im öffentlichen Raum oder wie auch immer. Also sprich, ich muss PräsidentInnen sagen, damit wir sehen, es gibt eben nicht nur Präsidenten, also nicht nur männliche, sondern es geht auch darüber hinaus und dann nicht nur auch nur weiblich, sondern auch divers. Deshalb eben das Gender-Sternchen. Und meine wissenschaftliche Meinung dazu wäre auch diese, die du jetzt gerade gemacht hast, Chris, zu sagen, okay, ab einem gewissen Punkt, wenn eben diese Gleichstellung der Geschlechter oder der Genders oder wie auch immer geschehen ist, dann können wir auch wieder dahin zurückgehen zu sagen, okay, jetzt kreieren wir ein Wort oder wir greifen auf eine alte Sprache zurück, die das alles inkludiert. Oder die das gar nicht zum Thema macht, weil es nicht mehr ein Thema ist. Aber ich würde sagen, politisch gesehen ist es nach wie vor ganz klar ein Thema.
Ja.
Diskriminierende Strukturen.
Genau. Und was ist dann jetzt aber für die Theologie oder für die Gottesrede davon zu gewinnen? Wir können ja schwerlich die politischen Forderungen, die du jetzt hier genannt hast, auf die Theologie übertragen.
Weil aber das Problem ist,
also wir können es in die Kirchen auf jeden Fall tragen. Und da auch in manche Kirchen lehren und auch dann wiederum in Theologien.
Ja, aber das Problem theologisch ist doch das Gleiche, oder? Also das, was du ja am Anfang gesagt hattest, Roman, also da haben wir doch die gleichen Möglichkeiten. Also wir können ja entweder dahin gehen zu sagen, wir sprechen eben von Gott gezielt in männlichen und weiblichen Attributen und machen beide halt stark.
Aber haben wir denn das Problem bei Gott genauso wie in der Politik? Also das Argument war doch eben, wir müssen das in die Politik bringen. Warum? Weil Frauen sozusagen in der medialen Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden oder weniger als mittlerweile ja auch viel, aber jedenfalls weniger als Männer. Haben wir also dieses Problem? Strukturell, genau. Schwierig. So, aber haben wir dieses strukturelle Problem denn in der Gottesrede? Wenn das gar nicht vorliegt, dann warum dann Gott
hin sagen? Ja, doch, haben wir ja schon, oder? Also, dass wenn man von den Eigenschaften Gottes redet, es meistens männlich konnotierte Eigenschaften sind und nicht so sehr weibliche.
Naja, ich meine, die Haupteigenschaft ist Liebe. Da sind wir, glaube ich, uns ja alle einig. Warum ist denn das eine männliche Punkt. Oder weibliche Eigenschaft?
Aber, okay, und jetzt würde ich doch nochmal einen kleinen Stretch wagen oder was nochmal anreißen. Ich würde sagen, ganz klar haben wir das notwendig, weil wir das in kirchlichen Strukturen sehen, dass es dort auch eine Disbalance gibt und eine Diskriminierung zwischen den Geschlechtern und dann eben zwischen allen Geschlechtern, die ja auch daher rührt, und das ist jetzt der Stretch, die auch daher rührt, dass man sagt, der Mensch ist doch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Wenn wir doch als männlich und weiblich, also Genesis 1, Vers, weiß ich nicht genau, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er sie weiblich und männlich. So, warum haben wir denn dann in den christlichen Kirchen, außer jetzt evangelisch und anglikanisch und ein paar freikirchliche, also Freikirchen, nur Männer in den höheren Diensten, so in den Ämtern, als geistliche Ämter. Weil doch, glaube ich, meiner Meinung nach, meine These, weil wir doch eine Analogie sehen, also irgendwie eine Parallele sehen zwischen Gott schafft Adam und aus der Rippe schafft er Eva, so, also das weibliche Geschlecht, und dann haben wir die Vers noch gar nicht einbezogen, ist weniger wert oder ist niedriger gestellt.
Ja.
Deshalb würde ich sagen, wenn wir Gott aber auch als divers verstehen oder als weiblich und oder divers, würden wir auch dort es schaffen, den anderen Geschlechtern mehr Raum und mehr zuzusprechen, also mehr Kraft oder Macht oder vielleicht auch Ernsthaftigkeit zuzusprechen.
Ja. Also ich glaube, warum das ein Holzweg wäre, einfach nicht von Geschlechtern zu reden.
In Bezug auf Gott, ne? Das möchte ich ja nochmal präzisieren.
Genau, genau. Also ist, glaube ich, so ähnlich wie also das Christentum meiner Meinung nach oder das, was Jesus vorlebt, ein Hinschauen halt ist und kein Wegschauen. Also die, ich mach's mal mit einem juristischen Beispiel, ja. Wenn es gibt ja dieses juristische Beispiel zum Beispiel bei den Rassismusproblemen, ne? Dass man halt sagt, so ja, ich sehe keine Farbe, ne? Es ist halt etwas passiert und deswegen wird man nach dem gleichen Maß bestraft. Und dann ist es aber so, dass halt irgendwie die Schwarzen meistens viel schlechter dastehen als die Weißen. Und die das Hinschauen wäre für mich, dass man halt eben nicht versucht, nur objektiv zu urteilen, sondern dass man ganz viel mit reinnimmt. Und das machen wir ja auch tatsächlich in unserer modernen Rechtsprechung. Es gibt ja sowas wie mildernde Umstände und so weiter. Und ich glaube, dass das bei Gott halt super radikal halt ist. Dass das alles mit angeschaut wird, ne? Also deine ganze Prägung und alles. Und dass das beleuchtet werden muss. Und dass es deswegen nicht ein rein objektives, neutrales Draufgucken gibt. Und das könnte man ja und bei der Geschlechterfrage irgendwie auch halt sagen, ne? Dass man sagen kann, es wäre ja schön, wenn wir einfach nur die Geschlechtssachen einfach immer außen vor halten würden. Wir würden uns damit einfach nicht beschäftigen, dann wäre alles super gerecht. Aber de facto ist es halt so, dass es nicht gleich läuft und dass wir deswegen gerade darauf gucken müssen, um das, was schief läuft, halt in unserer Gänze zu erkennen und auch den Leuten, die vielleicht benachteiligt sind, da Gerechtigkeit zukommen zu lassen. So. Versteht ihr ungefähr, was ich meine?
Ja.
Also, unterstützt meinen Punkt.
Ja, aber welchen Punkt? Also sag nochmal genau, was ich unterstütze.
Dass wir, also ich habe dich so verstanden, wir müssen es schaffen, also wir müssen Gott diverser darstellen, um irgendwann mal, nein, wir eigentlich irgendwann mal wollen wir zu einer Ungeschlechtlichkeit kommen. Aber ja, bis dahin haben wir nicht, noch diskriminierende Strukturen.
Ich glaube, man muss da hinschauen, wo es diese diskriminierenden Strukturen gibt. Und die kann ich halt sichtbarer machen, wenn ich zum Beispiel
Gott als Frau denke, zum Beispiel. Das war doch dann.
Ja, gut, also das ist jetzt ja wieder sehr geschlechtlich. Aber sagen wir mal zum Beispiel die weiblich konnotierten Bilder stark mache. Ne?
Ja.
Also da gibt es ja auch viele Leute, die das tun. Und es gab jetzt doch auch eine Jahreslosung vor ein paar Jahren, das mit der Henne, die ihre Kinder tröstet. Nee, Mutter, die ihre Kinder tröstet, so rum, ne? Du tröstest uns, wie eine Mutter ihre Kinder tröstet oder so. Und natürlich sind diese weiblichen Bilder in der Bibel unterrepräsentiert, ne? Also da ist es halt so. Aber ich glaube, es ist halt gut, diese Bilder stark zu machen, um halt eben zu zeigen, dass dieser Teil zu kurz gekommen ist.
Ja.
Ne? Also das heißt natürlich nicht, dass Gott eine Frau ist, ne? Oder so. Aber es heißt halt, wir müssen uns dem Problem bewusst werden, dass wir halt viel zu viel,
Also du bist so eine Art kritische Hermeneutik, wenn ich mal so einen Fachbegriff hier reinschmeißen kann. Kritische Hermeneutik meint also eben kritische Verstehenslehre von Realität. Also du willst dadurch, dass du bestimmte Aspekte bei Gott akzentuierst, ihn als kritische Spitze benutzen, um die Strukturen und um die Unfairheiten in Kirche und Gesellschaft aufzudecken. Ja, wenn du nicht so, okay.
Nee, das wäre ja nur ein Mittel zum Zweck
dann. Ja klar.
Nee, das finde ich gar nicht, sondern ich meinte eigentlich, dass diese Vorstellung von einem objektiv gerechten Blick, der keine Hautfarbe, kein Geschlecht sehen kann und dann objektiv gerecht urteilt, dass das nicht funktionieren wird. Ja, weil es eben zum Beispiel strukturelle Komponenten völlig außer Frage lässt. Das heißt natürlich nicht, dass wir alle Menschen, die, keine Ahnung, bestimmte Hautfarbe oder ein bestimmtes Geschlecht haben, plötzlich anders verurteilen, wenn sie Mörder oder Mörderinnen sind. Ne, das kann natürlich nicht sein. Also ich verstehe schon dieses Grundproblem, dass man da eine Objektivität braucht. Aber wenn man als Gesellschaft gerecht sein möchte, und dann muss man eben diese strukturellen Dinge schon versuchen mitzudenken. Und ich finde halt immer dieses juristische Beispiel ganz gut, dass es eben in Deutschland zumindest diese mildernden Umstände gibt. Ne? Dass es eben ein anderes Maß angelegt wird, wenn ich im vollen Bewusstsein mit eiskalter Härte jemanden umgebracht habe oder ob ich halt in einer traumatisierten Situation handle und vielleicht noch gezwungen wurde, Alkohol zu trinken oder was auch immer. Ja, ich bin jetzt kein Jurist, das ist natürlich alles. Aber ihr wisst, was ich meine.
Klar.
Es wird ein bisschen größeres Bild gezeichnet. Es geht nicht nur um eine abstrakte, messbare Einzeltat. Ja? Er hat mit so und so vielen Newton auf den Kopf gehauen und deswegen gibt es 2 Wochen Gefängnis und für jeden Newton mehr, eine Woche mehr. Ne? Sondern dass da mehr drumherum steht. Umstände, ist es fahrlässig, ist es nicht fahrlässig, wurde es provoziert, wurde es nicht provoziert, in welchem Kontext war das, ne? Welchen Zustand war die Person. Also dass dieses ein ganzheitlicheres Bild gemacht wird. Und das meinte ich damit. Ja. Ne? Also dass man, wenn man versucht, objektiv und messbar zu sein, dass es dann halt diese Ungerechtigkeiten halt nicht hat. Und auch wenn Gott sozusagen objektiv messbar natürlich keinem Geschlecht oder allen Geschlechtern oder was auch immer zuzuordnen ist, kann es trotzdem so gut sein, um ein ganzheitliches Bild zu kriegen, dass ich die blinden Flecken sozusagen erstmal sichtbar mache, die wir vielleicht haben.
Okay.
Genau, so meinte ich das.
Man würde dir dann aber vorwerfen, das ist ein rhetorischer Trick. Du machst es rein aus bestimmten Zwecken heraus trotzdem. Ne? Du hast eine bestimmte Intention, das aufzudecken und jetzt benutzt du eben Gottes Diversität, die natürlich auch im Neuen und Alten Testament da ist, rein als Trick. Ja, also weil, wie gesagt, du sagst ja selbst, Gott selbst ist nicht geschlechtlich, aber ich kann diese Aspekte nach vorne tun, um etwas zu erreichen.
Ne, er hat ja trotzdem, er oder sie hat ja trotzdem diese Eigenschaften. Sie ist ja trotzdem die Mutter. Ne? Aber ich kann, aber dadurch, dass es ist ja nicht unwahr.
Okay,
ich schreibe ja nicht was zu, was nicht stimmt, sondern ich, genau, also
ich greife das Unterrepräsentierte auf.
Ein bisschen auf, ja. Vielleicht könnte man, ich habe gerade irgendwie gedacht, vielleicht ist es so ein bisschen wie taktisch wählen, ja.
Ja, ja.
Dass man halt irgendwie sagt so, ja, ich bin jetzt nicht FDP, ich finde die jetzt nicht gut, aber in dem und dem Konstellation finde ich das und das irgendwie unterrepräsentiert und deswegen wähle ich jetzt die und diese Partei, ne? Obwohl ich die, weil ich ein ja, diesen Aspekt unterbelichtet finde oder was auch immer. Ja,
keine einen höheren Zweck verfolge. Oder?
Ja, aber vielleicht hast du auch schon so ein bisschen recht, ne? dass man natürlich da aufpassen muss, dass man Sachen nicht instrumentalisiert dann.
Ja, ja, das ist die Gefahr, glaube ich.
Ja, also was mich doch nochmal interessieren würde, ist diese Frage der Ebenbildlichkeit. Also die Frage, ob ich nach dem Ebenbild Gottes geschaffen bin und du und wir alle als Menschen und dann eben auch in unserer Diversität, was das dann für uns bedeutet und was das auch für unser Gottesbild bedeutet. Und dann, um den Faden auch wieder zurückzukriegen, den Kreis wieder zu schließen oder so, zu dem Thema mit der Robotik. Ist ein Roboter auch im Ebenbild des Menschen konstruiert? Ich würde nicht geschaffen sagen, sondern konstruiert. Und was würde das dann machen?
Meinst du Ebenbild jetzt im Sinne von, wie wir als Ebenbilder Gottes geschafft sind? So schaffen wir die oder kreieren die Roboter im Ebenbild von uns? Oder das wie meinst du?
Quasi eine Analogie, oder?
Weiß ich nicht.
Aber das ist doch deine Frage.
Nein, genau, genau. Also das müssten wir jetzt erforschen. Was ist Ebenbild? Ist Ebenbild Analogie oder ist es mehr oder ist es weniger?
Naja gut, also wenn wir es als Analogie nehmen, haben wir das Problem, dass wenn der Roboter mein Ebenbild ist, dann ist er auch Ebenbild Gottes gleichzeitig. Da geht dann die Ebenbildlichkeit ja nur über mich dann weiter.
So ähnlich wie bei deinem Kind, ne?
Ja klar, genau.
Dass er auch Ebenbild ist, Gottes ist oder wie?
Genau, also ist das dann ist das theologisch valide, dann noch zu sagen, ich schaffe R2D2 und R2D2 ist aber auch Ebenbild Gottes, weil er ja von mir kommt.
Also ich glaube, es ist ein Kategoriefehler, weil die Ebenbildlichkeit Gott-Mensch ja eine andere
Dimension.
Da ist ein anderes Level dazwischen, als zwischen dem, was wir kreieren als Menschen. Ne? Also
welches?
Also der Qualitätsunterschied Gott-Mensch, der ist, glaube ich, so krass, dass, also das ist meine persönliche These vielleicht auch, dass egal, was wir auch erschaffen oder bauen oder konstruieren, der Unterschied zwischen uns und wird halt ja zwar auch fundamental sein, aber ich vermute, dass Gott noch viel größer ist im Verhältnis, so wie wir uns vorstellen, als der Unterschied zwischen mir und einem von mir gebauten Roboter. So. Also deswegen weiß ich nicht, ob man. Also ich finde den Gedanken komisch, dass wir, also wir können selber Neues erschaffen, das glaube ich schon, und ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Zeichen von Gottes übersprudelndem. Kreativität vielleicht, ja, dass er nicht nur Sachen erschafft, sondern dass diese Leute oder die Sachen, die er erschafft hat, selber auch wieder kreativ sein können. Ja, insofern weiß ich nicht, ob ich dann wieder. Aber
was, ja.
Fände ich es komisch, etwas in meinem Ebenbild zu kreieren, weil ich ich habe irgendwie das Gefühl, die Menschen wären dazu nicht in der Lage.
Aber wir würden doch sagen, vielleicht, wenn wir Ebenbildlichkeit auslegen, würden wir doch sagen, okay, das ist so etwas wie Liebesfähigkeit, Beziehungsfähigkeit. Der Mensch lebt in einer Gemeinschaft, in einer Familie, mit sich selbst, natürlich mit einer Reflexion zu sich selbst. Das sind so die Fähigkeiten, die wir vielleicht als Ebenbildlichkeit Gottes, also es sind schon irgendwie Fähigkeiten, so Kompetenzen vielleicht. Und dann würden wir sagen, naja, also ein Roboter, wie soll denn der eine Beziehung aufbauen, wie soll der in Liebe leben und so. Dem mangelt es dann doch krass und sowas. Also da ist Ebenbildlichkeit, da ist der Ebenbild ja wirklich nur vom Aussehen, wenn wir dann wieder an den Terminator und so denken.
Würdest du denn sagen, dass Ebenbildlichkeit zwischen Gott und Mensch eben rein auf dieser, auf diesen Kompetenzen, Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten beruht? Oder wäre eine Ebenbildlichkeit auch in der Frage des Genders oder
Körperlichkeit? Also was wir auf jeden Fall haben, ist Würde und so. Wir würden nicht rein von den Fähigkeiten denken, sozusagen, wir können lieben, weil Gott Liebe ist. Wir würden auch sagen, das verleiht, Ebenbildlichkeit verleiht uns auch Würde. Also wir können jetzt nicht uns umbringen. Und da würden wir uns immer auf als Theologen und Theologen und Christen und so immer darauf berufen, weil Gott uns geschaffen hat. Also das ist auch eine Würdeauszeichnung. Aber ob sie jetzt geschlechtlich konnotiert ist, ich persönlich glaube es nicht. Ich persönlich halte Geschlechtlichkeit für eine völlig neutrale Sache beim Menschen. Die ist überhaupt kein, das hat überhaupt keine Relevanz für Gott. Und ich glaube, das kann man auch gut mit Paulus, Galater 3,16 oder was das ist. Es gibt.
Paulus, buh.
Aber wo er die christliche Wirklichkeit ja vorwegnimmt, da ist Geschlechtlichkeit völlig irrelevant. Ich glaube, daher ist auch das. So würde ich eigentlich immer herdenken. Für Gott spielt das überhaupt keine Rolle.
Also ich habe auch, glaube ich, vielleicht deine Frage nicht so ganz verstanden, aber ich denke auch, wir hatten das auch mal in diesen KI-Folgen, dass wir sagen, diese Ebenbildlichkeit entsteht so, also glaube ich so ein Outcome oder von mir, so ein, was ich mitgenommen habe, durch die Zuwendung. Also wenn Gott sich mir, weil sich Gott mir zuwendet, bin ich so ein bisschen sein Ebenbild, ne? Oder uns als Menschen zuwendet. Wenn sich Gott dann auch wiederum einem, also ich glaube, die Frage ist auch so ein bisschen bei menschlichen Kindern, ne? Also die sind ja nicht von uns gemacht, also mit Spermium und Eizelle und so, und sondern wir haben ja als, zumindest als Christinnen und Christen, kommt da ja immer noch so eine Zuwendung Gottes dazu, ne?
Ja.
Also ich bin ja mehr als nur ein Produkt meiner Eltern sozusagen, christlich gesehen. Und wenn man dem vorausgeht, also wenn wir es nicht mal hinkriegen, sozusagen unsere Nachkommen als Ebenbilder Gottes von uns aus zu machen, warum sollten wir es dann bei künstlich erzeugten Sachen hinkriegen? Also ich glaube, wir werden so oder so darauf angewiesen, auf eine Zuwendung Gottes zu dem, was wir als Ebenbild erschaffen wollen würden. Aber das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie man Ebenbild definiert. Also vielleicht, ja.
Ja, und ich würde es tatsächlich anders definieren, deshalb auch gerade meine Buhrufe gegenüber Paulus, weil Paulus mir doch ganz häufig zu körperfeindlich ist. Mhm. Also diese, wo du gerade sagtest, Roman, das spielt alles keine Rolle, Geschlecht und Körper und so weiter. Ja, so lese ich auch Paulus und ich finde Paulus da sehr kritisch, weil, und da bleibe ich jetzt doch meiner Linie treu, weil ich sagen würde, dass unsere Lebenswelt, in die wir geschaffen sind, unsere Welt, in die wir gestellt sind und geschaffen wurden, dass diese nun mal für uns Relevanz hat, und zwar sehr hohe Relevanz. Und dort spielen Fragen von Geschlecht, Körperlichkeit, Sexualität eine Rolle. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, für mich ist die Ebenbildlichkeit auch dort darin gefunden, oder kann sie auch darin gefunden werden, dass Gott eben auch männlich und weiblich ist und divers und auch darüber hinaus und auch davon unabhängig ist.
Ja, so. Da würde ich nochmal kritisch anmerken, also nur einen Hinweis geben. Bei Kierkegaard, der dänische Philosoph, den wir ab und zu hier mal aufrufen, gibt es auch so, in seinem Begriff der Angst versucht er das auch so ein bisschen auszulegen, was Sünde ist. Und da sagt er interessanterweise auch, ich weiß nicht, ob er da auch diesen Galater 3, 28 Vers da im Kopf hat, dass Sinnlichkeit oder eben Sexualität eigentlich ein Ergebnis der Sünde ist. Also, dass die Menschen in Mann, Frau und divers überhaupt auseinandergefallen sind, ist ein Produkt der Sünde. Das Schöpfungswerk als solches und dann eben die christliche Wirklichkeit, die Paulus in Galater 3 aufzählt, die kennen kein Geschlecht, die kennen auch keinen Sex und keine Sexualität, die kennen auch keinen sozusagen Reproduktion von Menschen, sondern da ist die Wirklichkeit ohne all das. Und das ist natürlich erstmal höchst spekulativ, was Kierkegaard da macht, aber es ist ein interessanter Gedanke trotzdem, mal darüber nachzudenken, ist das, die Probleme, die wir durch Sex haben, sind die nicht gerade auch eine Bestätigung dafür, dass das eigentlich, dass die Sinnlichkeit eigentlich ein Sündenphänomen ist. Wohlgemerkt nicht so, dass wir das sozusagen loswerden könnten. Die Sünde versteht Kierkegaard und wie viele Theologinnen und Theologen ja auch als eine menschliche Konstante, die nicht zu entfernen ist, aber trotzdem sozusagen der Überwindung hart im Endzustand der Theologie und christliche Wirklichkeit und so. Also wäre das nicht auch machbar zu sagen? Wir haben viele Probleme mit Sexualität, wir haben Gender und Hierarchien, wir haben Patriarchat und so. Und das sind aber alles Ausdrücke von Sünde, müssten wir sagen, oder könnten wir sagen. Und das aber resultiert deswegen, weil Sünde Geschlechtlichkeit initiiert.
Ich würde es andersherum argumentieren und würde sagen, Dominanz und Hierarchien, das ist vielleicht die Sünde, die da vorhanden ist, die wir aufhängen an den Unterschiedlichkeiten, die wir auch aufweisen, also an den Diversität, die wir aufweisen, anstatt zu sagen, wir könnten es ja auch einfach inkludieren, wir könnten offener gegenüber Diversität sein, anstatt es eben dann dominieren zu wollen oder hierarchisieren zu wollen. Und dann wäre noch eine Frage, ob Kierkegaard auch ein Augustin-Anhänger ist, weil es mich doch sehr an den Kirchenvater Augustinus erinnert, der ja eben auch ein sehr negativ geprägtes Bild hatte von, von Sex und Sexualität.
Weil ich glaube, man kann richtig safe sagen, dass er nicht so gut bei den Mädels war, der Kierkegaard, oder?
Nee, sein Punkt ist nicht zu sagen, Sünde ist gleich Sex. Nein, sondern Sünde ermöglicht Sex. Das ist sein Punkt. Und das ist das Interessante. Also indem der Mensch von Gott abfällt, wird er überhaupt erst fähig dazu, in Mann, Frau divers auseinanderzufallen. Das ist eigentlich das Interessante. Da ist keine Negativität von Sinn, von wegen Sex ist böse. Das meint er gar nicht. Sondern wie wird Sex ermöglicht? Erst dadurch, dass die Sünde in die Welt kommt. Erst dadurch, dass Adam gefallen ist. Das ist das Spannende eigentlich.
Ja, warte, da an dem Punkt. Also würde er jetzt auch sagen, nach dem Sündenfall, also was ist das, Genesis 3 oder sowas, nachdem der Apfel gegessen wird, oder wird Sex auch schon vorher ermöglicht, weil es heißt ja, seid fruchtbar und mehret euch.
Genau das nicht bei ihm. Bei Kierkegaard erst dadurch, dass er den Apfel isst und aus dem Paradies geschmissen wird, erst dadurch ist er fähig, überhaupt zu sich zu vermehren. Erst da ist das, quasi Sex ist das Ergebnis des Apfelessens, wenn man das jetzt mal so ganz banal sagen kann.
Aber dann wäre das doch eine Aufforderung Gottes gewesen, sündhaft zu sein, wenn er sagt, seid fruchtbar und mehret euch
vor dem Sündenfall. Ja klar, bei ihm ist die Sünde ja nicht negativ, wie ich schon gesagt habe. Das ist eine anthropologische Sache. Jeder ist Sünder, das ist ganz unser natürlicher Zustand. Deswegen ist auch die Sexualität unser natürlicher Zustand. Nur von der christlichen Wirklichkeit her betrachtet, dahin, wo wir hinkommen und wo wir hinwollen und wo wir herkommen, da ist Geschlechtlichkeit für ihn nicht drin. Er nimmt da auch ein Beispiel von Engeln. Engeln haben kein Geschlecht, ja warum nicht, weil sie natürlich vollkommene Wesen bei Gott sind und so. Wir wollen auch dazu kommen und so, das spekuliert er dann alles. Aber das ist das Interessante, also sozusagen die Wirklichkeit bei Gott ist asexuell. Und
ja, das ist aber schon problematisch, oder? Also weil, also ich gehe jetzt mal auf, ich bin ja so ein Fan von man selber sein und so. Und klar, ich kann mir auch vorstellen, dass Geschlecht nicht mehr in der Hinsicht irgendwie eine Rolle spielt, irgendwie im Reich Gottes oder im Himmel oder so, ne? Das heißt jetzt nicht, dass uns allen der Penis und die Brüste abfallen, das glaube ich nicht, aber zumindest wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, dass Paulus auf jeden Fall so meint, dass alle Probleme, die dadurch resultieren, von allem, ja, dass die halt nicht mehr da sein werden.
Genau.
Ist ja auch die Frage, haben wir dann überhaupt noch Sex und wenn ja, werden wir schwanger oder nicht, ja, und wenn ja, wie oft und das sind ja irgendwie, ich glaube, das zeigt so ein bisschen die Paradoxität, also vielleicht worauf Paulus auch hinaus möchte, dass er sagt so, ja Diggis, wenn ihr mal im Himmel seid, dann wird es halt einfach kein Thema mehr sein. Ne? Also ich glaube aber nicht, dass er damit eine Identitätsverleugnung meint. Also ich glaube schon, dass natürlich das Geschlecht oder die Geschlechtsidentität eine große Rolle für uns selber spielt. Und das ist ja auch das große Drama bei den Homosexualitätsheilungsversuchen und so. Ne? Und sicherlich jetzt auch bei Transsexualität und so. Wenn man versucht, diese Identität dann wieder zu verdrehen, dass das dann zu ganz ungesunden oder auch nur erzwungenes Zölibat und Enthaltsamkeit, ne? Also dass das mir meiner Identität nicht gut tut und nicht zu meinem Wahren, wie ich selber bin, halt führt. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gemeint ist. Also insofern könnte es ja schon sein, dass wir männlich-weiblich im Himmel noch sein werden, aber halt nicht mehr mit der, also wir dürfen ja jeder unseren eigenen Charakter haben darf, wie auch immer das dann konnotiert ist.
Aber
so, dass wir halt wirklich wir selber sein können. Man könnte ja auch zum Beispiel sagen...
So würde ich es auch verstehen, nur ganz kurz.
Ja, genau. Man könnte ja auch zum Beispiel progressiv deuten bei Paulus, dass er meint, wir sind befreit von den Geschlechterrollen. Ne? Also, dass ich halt zum Beispiel als Mann nicht im Himmel darf ich dann so sein, ne, wie ich möchte, zum Beispiel jetzt verweichlicht, ja, um jetzt mal die Klischee-Wörter zu benutzen. Weil auch wenn es hier ich es nicht sein darf, ja, als Mann, also in manchen Gesellschaften vielleicht, dann darf ich es aber dort. Und insofern bin ich dann nicht an meine Geschlechterrolle gebunden sozusagen. Ne? Also ich kann dann befreit ich selber sein, weil ich nicht mehr einem männlichen Klischee entsprechen muss.
Ja, ja, klar.
Also so könnte man das halt vielleicht auch deuten.
Also die queere Lesart von diesem Paulus-Zitat, das ist glaube ich auch, ne? Also da ist weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Herr, weder Mann noch Frau, sondern sie sind alle einer in Christus. Oder eins in Christus, wird in der queeren Lesart so verstanden, dass es eben doch zu einer Diversität führt und nicht hin zu einem Nihilismus, also wo das vielleicht keine Rolle mehr spielt oder unwichtig ist, sondern zu einer Vereinigung, zu einer, genau.
Also, ich glaube,
die spaltenden Sachen, ne, sind halt sozusagen überwunden, aber wir dürfen trotzdem noch wir selber sein. Irgendwie so stelle ich mir vor.
Also, es ist Einheit wird hier verstanden als sozusagen Addition. Ja, ich summiere alle zusammen und meine Einheitsvorstellung, wie ich das bis jetzt sozusagen hier vorgestellt habe, war eine Subtraktion oder eine Nihilierung. Ja, Nihilierung ist gut. Also, da wird alles auf Null gesetzt. Ne? Bei mir war es die Null, bei dir war es dann die Zahl unendlich oder sowas sozusagen.
Genau.
Okay.
Ja. Wir müssen nicht alle in Schuluniformen rumlaufen, damit wir alle gleich aussehen und gleich sind, sondern unsere Gleichwertigkeit wird eben ja auf einer anderen Basis sein und nicht eben dadurch, dass wir alle gleich sind, sondern dafür, dass wir...
Ja.
Das ist doch ein Abschlusswort.
Ja, dann lass mal jetzt aufhören.
Ein schönes Gespräch, sehr intensive Diskussion.
Wir hätten wahrscheinlich noch 2 Stunden weitermachen können.
Ja,
mein Hals wird ein bisschen rau.
Ja, allerdings.
Das ist der Nachteil, wenn wir uns jetzt in der Kneipe getroffen hätten. Hätte ich jetzt einfach noch was bestellt. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Aki.
Vielen Dank, ja.
Vielleicht sagst du noch kurz, wie man dich findet im Social Media, wenn du das möchtest.
Danke. Also vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, eine super spannende Diskussion. Man kann mich finden über Instagram unter Aki Hild, einfach zusammengeschrieben. Wie der Held nur mit I geschrieben.
Geil. Genau, uns findet ihr unter @netztheologen auf Twitter und Insta und im Fediverse. Und ihr könnt uns auch Feedback per Mail geben, wenn ihr euch das lieber ist. info@netztheologen.org. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß an unseren Gehirnwindungen, die wir hatten. Und wir haben euch bis hierher nicht verloren. Genau. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
Alles Gute. Ciao, bitte.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.